dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich zu kommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger! Der Pass! Gedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill wieder gekommen!
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB SDR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Q8 in Bad Cannstatt sitzt Sebastian Rose. Und erfreulicherweise, Sebastian, sind wir heute nicht alleine.
Man sieht es gleich, ne? Der große runde Tisch. Und ich freue mich, das komplette Präsidium des VfB Stuttgart e.V. begrüßen zu dürfen. Und eigentlich muss man euch wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, den Mitgliedern und den Fans. Ich mache es trotzdem in aller Kürze. In der Mitte haben wir unseren Präsidenten, Dietmar Ahlgeier, Landrat des Landkreises Ludwigsburg, aber heute, wie gesagt, hier als Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. und natürlich auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG. Und du bist Interimspräsident seit dem 1. August 2024 und seit dem 22. März 2025 auch hochoffiziell von den Mitgliedern als solcher gewählt. Und mein Sitznachbar ist der Andreas Grupp, Director Real Estate für Aldi, aber heute hier als Vizepräsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. Und du wurdest im Juli 2024 ins Präsidium gewählt und im März diesen Jahres von den Mitgliedern im Amt bestätigt und vertrittst auch unsere Interessen der Mitglieder im e.V. des EVs im Aufsichtsrat der AG. Und last but not least, der Neueste im Bunde, Stefan Jung, freut uns sehr, dass du bei uns bist. Du bist auch seit der Mitgliederversammlung im März bei uns im Präsidium des EV und hast seit dem 1. Juli auch einen Sitz im Aufsichtsrat der AG. Und wir haben schon gesagt, wir haben heute sehr, sehr viel zu besprechen und deswegen soll es das als Vorstellung auch sein, denn wir alle drei haben ja schon Einzelgespräche geführt vor besagter Mitgliederversammlung und ich glaube, wer sich mehr über eure Person, über euren Werdegang interessiert, auch abseits des VfB Stuttgart, der kann einfach in die Sendung nochmal reinklicken. Da haben wir mit jedem, glaube ich, 45 bis eine Stunde gesprochen.
Mit dem einen oder anderen auch ein bisschen länger.
Bisschen länger, genau. genau, also das kann ich nur jedem empfehlen, dann da nochmal reinzuhören, denn wie gesagt, es soll heute viel um den VfB gehen.
Wir sind auch sehr dankbar, dass das heute klappt, denn eigentlich steht an dem heutigen Tag was viel Wichtigeres auf dem Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Der FC Bayern München ist zu Gast in Cannstatt und wir kennen das ja, die meisten VfB-Fans, je nachdem von wo sie kommen, machen sich relativ früh auf den Weg hier zum Stadion. 14:30, 14:45 geht man dann rein, hört zum ersten Mal Holger Laser, sieht die Spieler und um 15:30 ertönt dann Gott sei Dank der Anpfiff und dann wird es eigentlich erst so richtig spannend. Mich würde aber mal interessieren, Dietmar, wie sieht denn so ein Heimspieltag für dich aus? Also ihr sitzt ja wahrscheinlich nicht jeden Samstag oder Sonntag, je nachdem wann wir spielen, hier und nehmt Podcasts auf. Ihr werdet andere Aufgaben haben. Welche sind das denn so?
Ja, das stimmt natürlich. Wir haben als Präsidium insgesamt, kann man fast sagen, eine Art Regieplan. Jeder von uns hat natürlich Aufgaben am Spieltag. Jetzt heute, klar, sowieso ausverkauftes Stadion, aber besondere Atmosphäre gegen den FC Bayern, ist es so, dass wir die Besonderheit haben, dass wir heute auch den Ehrenamtstag bei uns im Stadion haben. Das heißt, es wird auch Teil der Stadionshow sein mit Holger Laser. Wir haben von unseren Abteilungen Ehrenamtliche eingeladen, die wir heute einfach auch würdigen wollen und denen wir etwas Besonderes bieten möchten heute im Laufe des Tages. Dann haben wir eine wunderbare Besonderheit heute, weil wir haben den Leo Neugebauer, unseren Weltmeister, Zehnkämpfer in der Königsdisziplin im Stadion und werden ihn auch um 15.05 Uhr, werden wir ihn heute tatsächlich dann auch mit einer Überraschung noch beglücken. Wir ehren ihn. Und ansonsten sind die Spieltage für uns schon so, dass wir wirklich durchgetaktet sind. Also uns geht es manchmal so, dass wir wirklich hoffen, dass wir dann zum Anpfiff wirklich auch auf unserem Platz sitzen. Also klar, man geht durch die Logen mal durch, man begrüßt Partner. Wir sind auch manchmal draußen bei den OFCs oder mal bei den Mädels an der Treppe. Ganz unterschiedlich, aber Spieltage sind für uns nicht so erholsam.
Habt ihr überhaupt noch Zeit, nervös zu sein vor einem Spiel? Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn man halt wirklich von einem Termin zum anderen muss. Ab wann ist der Fokus aufs Spiel gerichtet?
Also bei mir persönlich, ich bin jetzt schon nervös und wir haben nur ein paar Stunden, geht es schon sehr früh los. Das hängt immer so ein bisschen auch, glaube ich, von der Situation ab, aber bei mir fängt es morgens einen Spieltag an, manchmal tatsächlich sogar schon am Tag davor. Also es hängt auch ein bisschen von der Situation ab.
Stefan, wie ist es denn für dich? Also bei den offiziellen Terminen, denke ich mal, gilt es, Kontenance zu wahren, aber wenn dann das Spiel läuft, ja, muss man dann seine Emotionen eher mal zurückhalten oder ist es möglich, auch in der Loge zusammen mit anderen Vereinsvertretern dann emotional zu reagieren auf das, was da auf dem Platz passiert?
Ja, das war am Anfang schon eine kleine Umstellung. Ich weiß noch, die ersten Spiele, ich glaube in Frankfurt im Waldstadion, dann war das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig zu Hause. Es war ein hochemotionales Spiel. Habe dann die ganzen Lieder, die ich früher mitgesungen habe, so innerlich mitgesungen und vor mich hingesummt. Aber ja, man lebt die Emotionen ein bisschen mehr nach innen und führt sie nicht nach außen auf. Also klar, musste mich auch ein bisschen umstellen, aber man gewöhnt sich dran, ja.
Aber ich stelle mir das trotzdem ganz spannend vor, wenn man dann dort steht oder sitzt wahrscheinlich in der Loge und blickt so auf die Kurve. Also da kann ich vielleicht auch mal zu Andreas überleiten. Ihr habt ja das Privileg, möchte ich sagen, dass ihr die besten Plätze habt, um unsere Kurve zu sehen. Die Choreos, die gigantischen, die wir jedes Mal miterleben. Zehntausende schreien den VfB nach vorne. Ist es dann als Vizepräsident in deinem Fall nochmal was sehr Besonderes, diese Leidenschaft und diese Liebe zu spüren? Oder anders gefragt, welche Bedeutung hat es denn für dich als Amtsträger des VfB Stuttgart, deinem Herzensverein, so muss man es ja sagen, das Ganze miterleben zu dürfen?
Ja, also ein Unterschied, oder das macht keinen Unterschied zu dem, wie du das als Fan erlebst, aber es ist natürlich von der Bedeutung her nochmal was ganz anderes, denn mir ist schon bewusst, was das für ein Privileg ist, was für eine Verantwortung und ein Vertrauen mir da die Mitglieder zugesprochen haben und welchen Vertrauensvorschuss sie mir da gegeben haben. Also das ist schon eine Ehre, was ganz Besonderes. Und ich weiß es schon sehr gut einzuschätzen und weiß es insgesamt sehr gut zu schätzen, was ich da für unseren Herzensverein machen darf und geben darf. Also es hat schon eine große Bedeutung für mich.
Ich habe ja in der Vorstellung schon mehrfach die Mitgliederversammlung im März diesen Jahres angesprochen und da gehen wir jetzt mal in die Tiefe mal rein, weil das ist ja, glaube ich, auch für euch ein ganz wichtiger Termin gewesen in diesem Jahr, denn ohne diese MV würdet ihr drei hier jetzt ja auch nicht sitzen. Und Dietmar, da wäre meine Frage zuerst mal an dich, ich hatte es ja schon angesprochen, du bist ja seit August 2024 vom Vereinsbeirat bestellter Präsident gewesen, bist dann aber im März von den Mitgliedern gewählt worden, das mit über 90%, also mit 91%. Was hat denn dieses Votum für dich bedeutet?
Ja, also zum einen habe ich mich natürlich riesig über die Eindeutigkeit aus diesem Votum wirklich gefreut und das ist auf der einen Seite natürlich Vertrauen, aber auch Verpflichtung, also beides zusammen und tatsächlich glaube ich für mich persönlich habe ich das so empfunden, dass ich der Meinung war, dass wir, Andi und ich, in dem Dreivierteljahr vielleicht schon auch manches richtig gemacht haben. Und zum anderen habe ich mich natürlich deshalb darüber gefreut, weil es einfach auch ein Vertrauensbeweis ist, jetzt auch in die zukünftige Arbeit vom Präsidium. Und letztlich war ja auch die Stimmung auf unserer Mitgliederversammlung dieses Jahr insgesamt war auch wirklich gut. Wir hatten im Prinzip jetzt keine negativen Themen. Wir konnten an dem Tag auch die Vertragsverlängerung mit Sebastian Hoeneß bekannt geben. Das war, glaube ich, auch nochmal ein ganz besonderer Moment. Und deshalb, wie gesagt, freue ich mich natürlich und bin auch sehr, sehr dankbar über dieses Ergebnis. Habe das auch in Demut wirklich angenommen, denn das möchte ich an der Stelle aussagen. Ich hatte auch wirklich auch qualifizierte Mitbewerber und ich fand auch unseren Wahlkampf, wenn man das so sagen kann, untereinander im Prinzip in der Sache zwar durchaus auch zwischendurch hart, aber fair. Und deshalb auch Dank nochmal an die Mitbewerber. Und jetzt zwischenzeitlich sind wir natürlich voll in der Arbeit drin und es macht nach wie vor riesig Spaß.
Arbeit ist ein gutes Stichwort, denn mich würde interessieren, hat sich an deiner Arbeit was geändert, an deinem Auftreten als Präsident? Weil erst warst du ja quasi, ich sag's mal, auf Zeit bestellt und jetzt bist du halt legitimiert für eine komplette Amtsperiode. Merkst du, dass du irgendwie selbstbewusster auftreten kannst, robuster auftreten kannst? Machst du das oder ist alles wie vorher?
Es hat sich schon verändert, weil ich denke, es ist natürlich von der Situation so, als ich im August 24 kam ich ja wirklich im Prinzip auch neu in das Amt rein. Also man braucht ja dann auch gewisse Zeit, um überhaupt mal alles kennenzulernen, die Gremien, Gespräche zu führen, die Inhalte. Und das war natürlich schon nach der Mitgliederversammlung insofern leichter, weil man ja schon drin war in diesem Amt. Also das war insofern, man musste nicht mehr ankommen, sondern man war schon mittendrin. Und von der Funktion her würde ich auch sagen, hat es schon etwas verändert, weil es muss man ehrlicherweise sagen, als bestellter Interimspräsident bist du eben Präsident auf Zeit. Und damit hast du sicherlich noch nicht, ich sag mal, die Durchschlagskraft wie als gewählter Präsident. Das ist ja irgendwo auch klar, weil irgendwo so eine Art Haltbarkeitsdatum irgendwie über einem schwebt und der ein oder andere noch weiß, naja gut, in zwei, ein paar Monate ist er vielleicht wieder weg. Und gerade Themen, die eben auch wirklich langfristig nach vorne ausgerichtet sind, ich glaube, die sind dann eben in dieser bestellten Zeit natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man gar nicht weiß, ob man das überhaupt dann am Ende mit begleitet. Also ja, hat sich schon verändert, um auf deine Frage konkret einzugehen, weil man natürlich auch den Rückenwind und die Rückendeckung der Mitglieder hat und das ist ganz wichtig.
Darf ich da kurz nachfragen? Nimmt man sich dann zurück, wenn man nur interimistisch als Präsident bestellt ist oder geht das dann eher schon von den Gremien aus, dass die einem das Signal geben, halt mal einen Ball flach? Das ist jetzt erstmal nur eine Übergangsphase.
Also ich selber habe für mich nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich zurückgenommen habe in der Zeit. Ich für mich bin der Meinung, ich habe wirklich von Anfang an versucht, wirklich Vollgas zu geben. Aber es ist, glaube ich, eher so was Atmosphärisches, dass man so ein bisschen spürt, naja, wenn man halt von außen betrachtet wird, es ist halt schon ein Unterschied, ob für die Menschen du vielleicht für 6 oder 9 Monate in dieser Funktion bist oder eben jetzt gewählt auf 5 Jahre. Also deshalb würde ich eher sagen, ist, glaube ich, eher so das Gefühlte, was man so manchmal vielleicht empfindet von außen.
Ja. Stefan, du warst ja so ein bisschen der große Unbekannte im Wahlkampf, hattest starke Konkurrenz, entweder Personen, die schon mal gewählt wurden oder VfB-Mitglieder, die halt total gut vernetzt sind, wie Alberti Sog, Bernadette Martini oder auch Micha Reichel. Und mit welcher Erwartungshaltung bist du denn überhaupt in diesen Wahlkampf reingegangen, in deine Kandidatur? Hast du dir Hoffnungen gemacht oder hast du gesagt, ich versuche es einfach mal und guck mal, was passiert?
Ja, ich war eigentlich relativ entspannt. Ich habe wirklich versucht, den ganzen Prozess, die ganzen Veranstaltungen und alle Termine wirklich zu genießen, weil ich war mit meinem Leben sehr happy. Alles hat wunderbar funktioniert, aber ich habe mir natürlich schon überlegt, wenn ich jetzt so ein Amt beim VfB ausüben könnte, das wird mich natürlich schon reizen und wollte mich da schon einbringen. Deswegen wusste ich, wenn das klappt, toll, kann ich wirklich mitgestalten und auch Verantwortung übernehmen und das wäre eine Riesenaufgabe, die mir viel Spaß macht, aber auf der anderen Seite wusste ich, wenn es jetzt nicht klappt, mein Leben ist auch super so, wie es war. Deswegen war so, habe ich es für mich selber mehr oder weniger als Win-Win interpretiert und deswegen habe ich das wirklich auch, die ganzen Termine wirklich auch genossen.
Und du hast ja auch immer einen sehr entspannten Eindruck gemacht, aber jetzt meine Frage, als dann das Auszählungsergebnis feststand und wir alle auf das Display geguckt haben, warst du auch noch entspannt, als die Zahlen dann reinkamen oder...
Ich war tatsächlich entspannt. Also wenn ich es noch vielleicht jetzt im Nachhinein beschönige es auch ein bisschen, aber ich glaube, ich war damals schon entspannt und ich saß dann neben Andreas dann auch dann eben und dann haben wir gleich gratuliert und ich glaube, das war dann erstmal so ein Adrenalinkick. Das hat dann wirklich erst am nächsten Tag dann wahrscheinlich wirklich so die Realisierung angefangen, als ich dann vor der Geschäftsstelle stand und erst der Arbeitstag. aber an dem Tag ja war erstmal pure Freude und ja die Vorfreude für die Position und das Amt war schon riesig, ja.
Genau, das finde ich jetzt total spannend, weil du bist ja wirklich so, obwohl du halt jahrzehntelang VfB-Fan bist, ja auch aus unserer Perspektive so von außen ein bisschen reingekommen, weil du vorher auch nicht in den Gremien irgendwie sichtbar warst. Und wie ist es denn, wenn man dann als kompletter Neuling ein Amt beim VfB anfängt? Also kannst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, die ersten 2, 3 Arbeitstage, also was da wirklich passiert?
Und ohne Background, muss man dazu sagen. Also du hattest halt gar nicht diese Connection, die vielleicht andere haben, weil sie irgendwelche Gremienmitglieder kannten oder in anderen Gremien schon aktiv waren. Du warst ja wirklich ein Quereinsteiger, wenn man so möchte. Außer Fan, das warst du schon immer.
Genau, also ich war wirklich davor, ich war nur einmal auf der Geschäftsstelle und es war für den Termin mit dem Wahlausschuss, eben zur Vorstellung vor der Wahl. Das heißt, dann war wirklich dann, also am Sonntag war die Wahl und am Montagmorgen stand ich dann 9 im Büro in der Hoffnung, dass ich irgendwie ins Gebäude komme. Und dann war wirklich so, ja hier ist die Kaffeemaschine, hier ist der Drucker. Ganz klassisch wirklich angefangen, aber... Ja, habe mich dann gefreut, erstmal natürlich die ganzen Leute kennenzulernen. Da war die Vorfreude auch riesig. Und dann, nachdem ich natürlich die Vereinspolitik und Gestaltung irgendwie über so viele Jahre so intensiv miterlebt habe und auch mitgelebt habe, war ich natürlich neugierig. Das heißt, auch in der ersten Woche habe ich dann die Beteiligungsverträge ausgedruckt, den Grundlagenvertrag, Geschäftsordnungen, einfach irgendwie die ganzen historischen Sachen irgendwie einordnen zu können und dann eben zu verstehen. Weil das war dann schon relativ klar von der Mitgliederversammlung, dass wir einen Auftrag mitbekommen von den Mitgliedern, einen starken e.V. Zu repräsentieren. Und deswegen war es wirklich dann in der ersten Woche gleich, ging es dann los mit der Arbeit und irgendwie Ideen, Konzepte, was man hat, wie man es umsetzen kann. Und also da hat die Arbeit dann wirklich von Tag 1 dann gleich angefangen.
Genau, Andreas. Und du und der Dietmar, ihr wolltet ja nicht nur gewählt werden, sondern ihr hattet ja auch bei der MV noch eine nicht ganz unwichtige Aufgabe, weil ihr musstet ja die MV auch organisieren zum ersten Mal. Wie war das dann für dich so, für euch, so eine Doppelbelastung? Einerseits eine gewisse Ungewissheit, ob ihr im Amt bleibt, aber dann trotzdem diese Mammutveranstaltung zu organisieren.
Ja, und genau deswegen waren wir auch gar nicht so entspannt wieder, Stefan, an dem Tag, weil wir mussten es ja mit organisieren und waren da in der Verantwortung und du willst ja, dass es auch gut klappt und die einen reibungslosen Verlauf nimmt und der Dietmar hat dann zudem auch noch eine Wette laufen gehabt, wo wir dann auch alle bestrebt waren, dass die aufgeht und von dem her war da schon eine gewisse Anspannung und nicht nur wegen der Organisation, aber auch, weil du persönlich ja wiedergewählt werden willst, wenn du antrittst und dann muss ich ehrlich sagen, dann war es schon so an dem Tag, dass als dann das Ergebnis verkündet wurde, dann schon viel Anspannung abfällt. Und als dann Dietmar auch noch seine Wette gewinnen konnte, dann waren wir alle happy. Und dann haben wir gemeinsam dann den Abend noch ausklingen lassen, hatten dann noch ein Abendessen mit den Gremienvertretern. Und ich bin tatsächlich dann auch noch weitergezogen in die Stadt und habe mich mit Freunden und Familie getroffen. Und ja, und wie dann Stefan gesagt hat, ging es dann wenige Tage später schon weiter.
Genau, also wiedergewählt worden, eine MV, die perfekt ablief, muss man sagen. Und die Wette, das waren wie viele Stunden MV? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, ich habe gesagt, wir sind um 17.30 Uhr fertig mit der MV. Da fällt mir übrigens ein, ich habe ja mit unserem Vereinsmanagement um eine Kiste Bier gewettet. Die habe ich noch gar nicht bekommen. guter Hinweis. Aber
ich kriege die jetzt noch schnell rein.
Genau. Aber die Wette lief auf 17.30 Uhr und wir haben die Mitgliederversammlung um 17.27 Uhr beendet. Also Wette gewonnen.
Besser hätte es nicht laufen können eigentlich, ja.
War ja auch Thema für uns. Ja. Und wir haben das dann auch im Podcast groß aufgemacht, weil das war wirklich das Spannende, ob ihr euer Zeitmanagement so hinbekommt, dass Dietmar seine Wette gewinnt. Also nicht nur die Wahl zum Präsidenten, sondern auch die Wette gewonnen. Herausragend. Und dann auch den Pokal. Da können wir auch gleich drüber sprechen. Ich meine, so eine Mitgliederversammlung ist durchaus spannend, ja, und die Freude ist groß, wenn man dann so einen Titel gewinnt. Wie war es denn jetzt für dich, Andreas? Ja, du hast das Ganze ja auch da wieder begleitet, als Gremienmitglied, aber auch als Fan. Ja, wie hast du denn den Finaltag in Berlin erlebt? Jagt da auch einen Termin den anderen und bleibt da überhaupt noch Zeit, wirklich zu genießen?
Ja, also ich würde ja mal das gesamte Wochenende damit einbeziehen. Du musst es genießen, auch wenn du die Funktion hast, weil das ist was Einmaliges oder was Historisches, was nicht so oft miterlebt werden kann, in der Funktion vor allem. Und schon an dem Tag, als wir dann angereist sind, am Vorspieltag, am Flughafen hast du schon gemerkt, mit den Personen, mit denen du dann dich unterhalten hast, dass da etwas ganz Großes in der Luft liegt und wir und vor allem die Mannschaft Geschichte schreiben kann und wir da hautnah mit dabei sein dürfen. Und dann geht's auch schon los mit vielen Terminen. Am Vortag hatten wir so eine DFB-Celebration-Party am Abend und nächsten Tag konnte man zum Bundestag. Wir hatten dann eine Einladung von der Landesvertretung Baden-Württemberg, hatten noch ein gemeinsames Mittagessen und sind dann noch zum Fan-Meeting-Point.
Wie war das, als man da ankam? Weil für mich persönlich, ich bin durch diese U-Bahn-Station durchgefahren und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Da war ja alles voll mit VfB-Aufklebern, Fans. Und also es war eigentlich wie Stuttgart.
Das war sensationell, wie du gesagt hast. Also das war genauso, wie du das beschreibst. Einfach Wahnsinn, Gänsehaut pur. Ne? Du hast ein Meer aus Rot und Weiß gesehen oder Weiß und Rot. Und auf der anderen Seite der Stadt Blau und Weiß. Und das war ein friedliches Fanfest. Und es war einfach unbeschreiblich. Und da hautnah mit dabei zu sein, das war uns auch ganz wichtig. Und da saugst du das dann natürlich schon auf und genießt das dann. Und dann geht's weiter ins Stadion und dann geht's da genauso weiter. Ne? Du kommst in die Schüssel und irgendwann sind die ganzen Fans da, die Choreo, Äffle und Pferdle. Es ist schon Wahnsinn. Und dann gekrönt mit dem Sieg, also unbeschreiblich. Und das ist, wie einfach eingangs gesagt, einfach Gänsehaut pur. Und du musst es genießen, weil wer weiß, wie oft wir das so in der Form noch erleben dürfen. War schon was ganz Besonderes.
Jetzt steht ihr heute im Mittelpunkt, aber ich muss es trotzdem nochmal erzählen. Als ich ins Stadion ankam, sagte ich einfach nur in mir zusammen. Also ich konnte nicht mehr, weil natürlich auch davor das Programm relativ anstrengend war. Aber ich brauchte, glaube ich, eine Stunde, bis ich realisiert habe, ich stehe gerade in einem Block und mein Verein spielt um den Titel. War das für euch ab der ersten Minute präsent oder hast du es auch irgendwie erstmal annehmen müssen, verarbeiten müssen, was du gerade jetzt hier erlebst? Also konntest du einfach reingehen und dann konntest du das Spiel ich sag jetzt mal, genießen. So ein Spiel ist natürlich schwer zu genießen, wenn man mittendrin ist, aber wie gesagt, ich brauchte wirklich eine Stunde, um da anzukommen in diesem Stadion.
Also es war tatsächlich so, wir waren schon früher im Stadion, deutlich früher im Stadion, da war das Stadion noch nicht ganz gefüllt oder war eigentlich fast noch leer und dann ging das so nach und nach, hat man gemerkt, wie die Fans ins Stadion strömen und ich bin dann rausgestanden, wirklich mal auch 10 Minuten und hab einfach alles auf mich wirken lassen, um das zu realisieren. Das war schon irre und was ganz Besonderes und das wird mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben und das werde ich nie vergessen.
Stefan, die Schlussminuten in Berlin, wir müssen darüber sprechen, die wurden, ich würde sagen, unnötig spannend. Beschreib doch mal bitte, wie du die Sekunden bis zum Abpfiff erlebt hast und vielleicht habt ihr euch ja gegenseitig irgendwie Halt gegeben in dem Moment, ihr saßt wahrscheinlich zusammen.
Ja, also das hat sich also aufgebaut, also wie Andreas ja gesagt hat, es war das ganze Wochenende war einfach ein Riesenspektakel. Es war einfach so, du hattest zwei große Traditionsvereine, friedliches Fanfest in Berlin, in der ganzen Innenstadt, einfach ein tolles Bild, war also auch für den deutschen Fußball so ein richtig toller Tag. Und deswegen am Vorabend dann auch mit der Delegation von Bielefeld, waren super sympathisch, deswegen beim 4-1 habe ich mir eher sogar noch innerlich ein kleines bisschen für sie gefreut, weil sie es verdient haben, weil einfach das ganze Wochenende ein tolles Fest war. Beim 4-2 war meine Reaktion dann ein bisschen anders. Da war es dann okay, es reicht. Aber als dann die Nachspielzeit war und die Realisierung, wir packen das jetzt, wir bekommen irgendwie auf einen Mannschaftsbus, auf jeden Wimpel, ist jetzt irgendwie 2025, die Jahreszahl wird verewigt für alle Zeiten, das war dann schon so ein ergreifender Moment und deswegen ja voll genossen in vollsten Zügen und das können wir gerne jedes Jahr machen. Also hat Spaß gemacht, ja.
Jetzt muss ich mal kurz zurückblicken auf den letzten Titel, den wir davor gewonnen haben, 2007 Meisterschaft. Ja. War das bei dir auch schon dieses Gefühl, okay, das könnte nochmal knapp werden oder hat sich das erst über die Jahre so entwickelt? Weil so geht's mir. Also 2007 hatte ich irgendwie überhaupt keine Bedenken, selbst als wir 0-1 zurücklagen. Klar, also man zweifelt mal kurz, aber Cottbus war auch jetzt wirklich nicht gut, aber ich hatte, oder habe inzwischen wirklich immer die Sorge, egal wie hoch der VfB führt, das kann noch schief gehen. Selbst wenn du kurz vor Schluss 4-0 führst. Meinst du, das hat sich durch die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt, ja, dass man also, als VfB-Fan eher skeptisch auf die Ergebnisse blickt?
Also ich kann mich auch noch an 92, 93 erinnern, da war ich 13, da habe ich nicht mehr an den Titel geglaubt. Da weiß ich noch, während im Spiel, es war mal 1-0 zurück, dann die rote Karte für Matthias Sammer. Da bin ich ins extrem Pessimistische umgeschwungen. 2007 habe ich immer das Urvertrauen gehabt in die Mannschaft, dass sie das noch gewinnen. Also da war ich völlig entspannt. Ich glaube, damals war ich dann wirklich besorgt, wie komme ich zum Schlossplatz? wie sehe ich die Fanta 4? Wie bekomme ich einen Platz, dass ich die Mannschaft noch sehe? Da war ich mir schon sehr, sehr siegessicher und einfach völliges Vertrauen in die Mannschaft damals, ja.
Dietmar, du hast nach dem Pokalsieg bestimmt viele Menschen getroffen, viele Hände geschüttelt, viel Freude miterleben dürfen. Was bedeutet dieser erste Titelgewinn nach eben 18, auch teils schweren Jahren, für den Verein und seine Fans?
Also tatsächlich, ich glaube, man hat es ja gespürt, überhaupt, Stefan hat es gesagt, über dieses ganze Wochenende hin. Ich meine, wenn wir vorher von Nervosität gesprochen haben, also die hat sich ja im Prinzip eigentlich aufgebaut nach dem Sieg über Leipzig, ja, also ab dem Halbfinale. Und dieser Sieg hat für den VfB, für uns, für die gesamte Region, das macht uns einerseits so stolz, aber das zeigt einfach auch, dass wir nach wie vor einfach auch erfolgreich sein können bis zum Ende. Und wenn ich überlege, du hast vorher gesagt, es waren so viele Stuttgarter in Berlin, Ricky, es war nicht mehr Berlin, es war Stuttgart eigentlich, muss man ja wirklich sagen. Und diese ganze, also für mich war das wirklich dieses Wochenende wie ein Trance, weil dieses Zusammenkommen mit den Fans, ich war bei euch aber kurz im Podcast.
Das war auch toll.
War auch toll, die Veranstaltungen und dann aber dieser Moment, ja, wirklich dieser Moment, dann am Ende zu sehen und zu erleben, dass wir gewinnen und dass wir jetzt eben genau nach dieser Zeit, nach den 28 Jahren, wieder diesen Pokal holen. Also das war unglaublich. Und das macht uns alle, glaube ich, stolz. Das verbindet uns innerhalb des VfB. Das stärkt die VfB-Familie. Das zeigt einfach, wir können doch gemeinsam feiern und freuen. Uns motiviert aber auch. Und ich meine, wenn ich jetzt an unsere Zeit auch jetzt denke, wir sind ja wirklich, ich meine, wir sind ja noch im Pokal, ja. Und bleiben das auch dieses Jahr und arbeiten uns weiter nach vorne. Und trotzdem muss man sagen, das ist ein Gänsehautmoment, den man, glaube ich, sein Leben lang nicht mehr vergisst. Also als der Schlusspfiff war, Ich saß neben unserem Ministerpräsidenten, wir lagen uns wirklich in die Arme. Und ich war dann, wenn ich das mal kurz erzählen darf, völlig desorientiert. Ich bin dann oben gewesen, wir lagen uns alle in den Armen und bei mir war dann klar, ich gehe runter. Und ich habe nicht mal eine Erinnerung gehabt, dass man im Prinzip über die Tribüne runterkommt auf den Rasen. Mhm. Ja, ich bin dann völlig falsch gelaufen, bin ins Treppenhaus und habe dann irgendwie den Ausgang gesucht, wie ich runterkomme überhaupt auf den Rasen, bin dann wieder nach oben und bin dann außen runter. Und war irgendwie alles nicht mehr normal. Und ich fand auch dann den Moment, wenn ich das nur sagen darf, dann am nächsten Tag, ich meine, wir haben ja die Nacht durchgefeiert, der eine mehr, der andere ein bisschen weniger, stundenmäßig. Und tatsächlich aber auch dann, wir sind ja gelandet in Stuttgart, dann stand die Feuerwehr Stuttgart sozusagen rechts und links da von der Landebahn, hat das Flugzeug besprüht mit Wasser, ein bisschen ausgestiegen aus dem Flugzeug, da gab es schon Applaus vom Flughafenpersonal und dann allein die Fahrt runter mit dem Omnibus dann zum Rathaus, der Empfang im Rathaus und dann natürlich vor allem aber auch die Veranstaltung auf dem Schlossplatz, das sind einfach wahnsinnige Momente und ich muss auch wirklich sagen, danke an all unsere Fans, an unsere Mitglieder, an unsere Freunde vom VfB, die das alles auch mit ermöglicht haben. Denn viele sind ja im Prinzip nach dem Spiel in Berlin dann auch noch feiern gegangen, haben sich dann ins Auto oder in den Bus gesetzt, sind hier heruntergefahren und dann im Prinzip am Schlossplatz mit weiter gefeiert. Das bedeutet für uns, also um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, Ricky, das bedeutet so viel und das werden wir alle nie vergessen und ich hoffe, dass wir irgendwann so einen schönen Moment wieder bekommen.
Soweit ich weiß, ist keiner zurückgeblieben. Was zurückgeblieben ist, sind tatsächlich viele Aufkleber in Berlin. Ich bin ja regelmäßig dort und das Jockel, wollen wir nochmal grüßen an der Stelle, war unsere Heimat für 3 Tage. Die ganze Umgebung ist immer noch voll mit VfB-Webern, also wirklich fantastisch. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal den Pokal anfassen durftest und wie das Gefühl so für dich war, als du diese Trophäe, ich meine, das ist halt, ich finde es auch einer der geilsten Wettbewerbe, den es im Fußball gibt, in der Hand zu halten? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern. Als der Bundespräsident dann dem Atta den Pokal überreicht hat, standen wir, also das war im Prinzip dann Vorstand und ich, wir standen unten an der Seite und haben natürlich mitgejubelt, wie alle. Und dann ging ja im Prinzip unsere Mannschaft dann mit dem Pokal sozusagen auf Tour. Und das war dann aber ganz nett, weil als sie dann zurückkamen, standen wir immer noch unten am Rasen. Und dann kam Atta und hat uns im Prinzip dann den Pokal überreicht. Und dann haben Alex, Fabian, Ruben und ich sozusagen uns den nacheinander dann gegeben und haben auch ein schönes Bild gemacht. Das steht bei mir auch im Büro auf dem Schreibtisch und das gucke ich jeden Tag an.
Toll. Also das sind Erlebnisse, du hast es gesagt, die man nicht mehr vergisst. Und dennoch frage ich mich natürlich, was passiert denn eigentlich im Nachgang damit? Klar, du hast es gesagt, auf einmal hast du die Wimpel mit 2025 da stehen und es steht vielleicht auch mal auf dem Flugzeug irgendwie drauf, Pokalsieg oder auf dem Bus, was auch immer. Aber stellst du, Dietmar, durch den Pokalsieg auch eine Veränderung in Sachen Außenwirkung und vielleicht auch in Bezug auf die Mitgliederbindung hier beim VfB fest? Merkt man das?
Ja, eindeutig. Also beides. Zum einen, der VfB Stuttgart hat einfach großartigen Erfolg gehabt in diesem Jahr. Der VfB Stuttgart ist insgesamt erfolgreich unterwegs und wir haben einfach einen Namen insgesamt in der Liga, aber auch international. Und der Pokal, der erfüllt die Menschen in unserer Region und unsere Mitglieder mit so viel Stolz. Wir werden wahrscheinlich nachher auch noch drüber sprechen, wenn wir auch auf unsere Veranstaltung kommen. Ich habe es beispielsweise eben erlebt bei VfB im Ländle, wo der Pokal ja mitging auf die Reise. Und wenn man überlegt, dass, um ein Beispiel zu nennen, dass in Schorndorf auf dem Marktplatz die Menschen im Sommer in der Hitze bei, ich glaube, wir hatten 37 Grad, 45 Minuten in der Sonne angestanden sind für ein Foto mit dem Pokal, dann spricht das eigentlich, das sagt alles aus. Und wir wollen ja letztlich als VfB auch in die Region hineinwirken mit ganz vielen Kooperationsfeldern. Wir wollen nicht nur, dass die Menschen nach Stuttgart kommen, wir wollen auch als VfB Stuttgart raus in die Region zu den Menschen. Und egal wo man hinkommt, Berlin ist immer noch natürlich im Gespräch und der Pokalsieg ist im Gespräch, aber nicht nur, sondern insgesamt auch die Entwicklung vom VfB. Und das freut uns auf der einen Seite und es motiviert uns auf der anderen Seite, aber es ist auch Verpflichtung, das habe ich eingangs auch gesagt. Und der Pokal hat da natürlich seinen großen Anteil dran, klar.
Du hast jetzt schon die perfekte Überleitung zur VfB im Ländle geschaffen. Was ich beim Pokalsieg auch so toll fand, natürlich hat die Mannschaft den Pokal gewonnen, aber ich hatte das Gefühl, sie hat den für die Mitglieder und für die Fans gewonnen, weil noch im Stadion war der Pokal auf einmal in der Kurve, beim Autokorso durch Stuttgart konnten alle den Pokal anfassen und ihr seid dann mit dem Pokal auf Tour gegangen, durchs Ländle, mit VfB im Ländle und ich habe schon rausgehört, das wurde offenbar dann ja von den Fans wirklich sehr, sehr gut angenommen, aber Dietmar, kannst du mal so ein kleines Resümee ziehen, auch aus eurer Sicht, wie die Veranstaltungsreihe angekommen ist?
Also die Veranstaltungsreihe war super. Ich, wie gesagt, um an das anzuknüpfen, was ich gerade auch gesagt habe, wir wollen raus zu den Menschen und wir waren am Bodensee, wir waren in Unterfranken, wir waren hier in der Region Stuttgart ganz direkt und wir hatten wirklich tolle Veranstaltungen und vor allen Dingen war es im Prinzip der VfB in der Region. Ja, wir hatten den Mannschaftsbus mit dabei, das ist natürlich auch für viele Mitglieder, Freunde, Fans, auch mal gute Gelegenheit, mal in den Mannschaftsbus reinzugehen, den mal zu sehen. Die Menschen haben, die VfBler, die haben Fotos gemacht mit dem Mannschaftsbus, mit unserem Busfahrer sogar, mit Jürgen, der ganz stolz war, dass er dann auch Selfies machen konnte. Und tatsächlich ist es aber weit mehr, weil wir ja als VfB dann mit der Veranstaltung VfB im Ländle draußen auftreten, weil wir unsere Abteilungen dort auch repräsentieren können, weil wir natürlich Pokal auch bei allen Veranstaltungen mit dabei hatten, aber weil wir einfach auch die Verbundenheit innerhalb des VfB damit zum Ausdruck bringen können. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes und deshalb war die Veranstaltungstour VfB im Ländle echt ein Erfolg. Auch, das haben im letzten Jahr auch die Besucherzahlen natürlich gezeigt. Ne? Es war immer voll und ich war in Heilbronn zum Beispiel, war ich auch mit dabei. Da haben wir abbrechen müssen, dann wegen dem Unwetter, das angesagt war. Das kam dann nachher auch aus Sicherheitsgründen. Aber das ging von der ersten Minute bis zur letzten Minute, waren die Menschen da, wir hatten Legenden dabei, wir hatten Funktionäre dabei und eben unsere Abteilungen und das war großartig.
Andreas, das klingt nach einem Erfolgsrezept, klingt fast so, als ob man es fortführen könnte, ob es mit Schale oder mit Pokal oder mit Europapokal ist, wir wissen es ja nicht, aber plant ihr schon im Voraus etwas Ähnliches zu machen oder die Reihe fortzusetzen?
Ja genau, also wie Dietmar sagt, es war ein voller Erfolg für uns und deswegen stand es gar nicht zur Diskussion, dass wir es nicht fortführen. Wir werden es fortführen, weiterentwickeln, genau, welchen Pokal wir dann da präsentieren können, müssen wir mal noch gucken. Da sind wir noch am Arbeiten oder müssen wir mal schauen, wie die Saison voll verläuft. Aber ja, es wird kommen und wo genau, das steht jetzt noch nicht final fest. Da sind die fleißig im Hintergrund am Arbeiten und sobald dann alles steht, die Tour dann auch feststeht, wird man das auch rechtzeitig dann veröffentlichen und kommunizieren, sodass wieder jeder gern dabei sein kann.
Das Gute ist, da ist ja, wir haben ein paar Leichtathletik-Goldmedaillen. Also sollte, wovon wir jetzt nicht ausgehen, kein Pokal dazukommen, vielleicht ist das dann eine Möglichkeit.
Stefan, du hast ja den VfB lange Jahre auch aus der Ferne betrachtet. Wäre für dich auch irgendeine Mission, mal den VfB übers Ländle hinauszutragen? Vielleicht mal eine Station irgendwo anders im Norddeutschland machen oder vielleicht gar nicht in Deutschland? Also du, ich habe mitbekommen, du denkst ja immer gleich international. Hast du da noch andere Visionen?
Ja, also es ist ja wirklich auch über die Region hinaus. Also wir haben es ja auch in Berlin gesehen und du verbringst ja auch viel Zeit in Berlin. Es ist ja eine riesige VfB-Fanbasis wirklich jetzt auch über die Region hinaus. Es sind viele Stuttgarter, die natürlich dann beruflich in andere Regionen ziehen oder wir haben auch Fans halt wirklich über die ganze Nation und auch international verteilt. Das heißt, in Berlin haben wir es gesehen mit einem Fanfest. Wir haben jetzt schon überlegt, in München, wenn wir dann in der Rückrunde unser Auswärtsspiel in München haben, da haben wir auch, wenn wir unsere Mitglieder anschauen, auch relativ viele in München, dass wir dann eben vor dem Spiel irgendwie ein Get-Together machen und dann wirklich alle Mitglieder mit im Münchner Umkreis anschreiben und dass wir da was organisieren und alle zusammenzubringen. Also ja, da möchten wir mehr machen in Zukunft. Und wirklich so eine Geselligkeit, Gemeinschaftsgefühl wirklich dann für alle VfB-Fans, egal wo sie sind, dass wir da mehr bieten können.
Klingt gut. Dietmar, VfB im Ländle war ein Highlight, aber natürlich auch 100-jähriger Geburtstag vom Brustring war sicherlich ein anderes Highlight. Es gab natürlich das Sondertrikot, es gab einen dunkelroten Tisch, es gab weitere Veranstaltungen. Man hat da ja gemerkt, okay, das, was der VfB hat mit dem Brustring, das hat vermutlich keine andere Mannschaft auf der Welt. Und gibt es so eine Brustring-Geschichte, die du während der ganzen Feierlichkeiten erfahren hast, die du noch nicht kanntest? Oder sind auch Mitglieder an dich rangetreten und haben Geschichten erzählt? Also ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben aus diesem 100-Jahre-Jubiläum?
Ja, also ich meine, 100 Jahre Brustring-Jubiläum In diesem Jahr war natürlich was Besonderes. Wir haben es ja auch in die Satzung jetzt mit aufgenommen. Möchte ich einfach auch nochmal kurz erwähnen. Ein Antrag mit hundertprozentiger Zustimmung, den wir in der Mitgliederversammlung eigentlich wie erwartet natürlich auch bekommen haben. Und wir haben ja auch einen dunkelroten Tisch dem Roten Brustring gewidmet gehabt im Sommer. Also das war sozusagen passend zum Geburtstag. Und da hat sich der ganze Abend hat sich im Prinzip um den Roten Brustring ja gedreht, inhaltlich, Historie. Und dann kam Matthias Verfey und hat ja im Prinzip dann auch ein Trikot mitgebracht aus der Zeit Beginn der 30er Jahre mit dem Roten Brustring. Das war für mich schon ein ganz besonderer Moment, muss ich wirklich sagen, als man das mal sehen konnte. Aber es gab tatsächlich jetzt dieser Tage für mich auch nochmal, also vergangene Woche, ein absolutes Highlight in dem Zusammenhang, denn wir hatten ja einen dunkelroten Tisch im Cala Luna in Schorndorf. Und der Eigentümer, der Matze, der Kala, wie er Spitzname heißt, der hat tatsächlich, und das war nicht abgesprochen, das lag im Prinzip daran, dass wir auch über den Brustring uns nochmal unterhalten hatten an dem Abend, der hat es dann noch organisiert und hat einen Schatz aus seinem Privatvermögen geholt, aus seinem Privatbestand, und zwar ein Trikot mit dem roten Brustring aus dem Jahr 1927, das er also auch in der Vitrine hat, hinter Glas, ne? Und so diese beiden Momente mit dem Kala, seinem Trikot, und mit Matthias Verfey, seinem Trikot, das fand ich wirklich unglaublich. Und das war diese Woche tatsächlich jetzt echt nochmal komplett im Fokus dadurch, muss man wirklich sagen. Und wir haben dann auch hier als Präsidium am Ende gesagt, wir brauchen irgendwann den Moment, ja, wo wir mal dastehen und für unsere Mitglieder, für uns selbst ein Museum eröffnen können und dann genau solche Schätze endlich auch sichtbar machen können. Da arbeiten wir auch drauf hin.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich wollte gerade sagen.
1927.
Ich wollte gerade sagen, solange es kein offizielles VfB-Museum gibt, Cala Luna in Schorndorf ist, glaube ich, das, was am nächsten rankommt auf jeden Fall, weil was da an den Wänden hängt, das ist schon kompletter Wahnsinn. Genau, ohne Trikot kein Brustring. Und jetzt vielleicht die heikelste Frage des Vormittags, Stefan. Dein schönstes Brustring-Trikot des VfB Stuttgart.
Ja, das ist dann wahrscheinlich für jeden eine persönliche Antwort und ist es wahrscheinlich dann die Bedeutung irgendwie, die Meisterschaft 92, 93 und dann die Südmilch-Trikots die Jahre drauf. Das sind wahrscheinlich die Trikots, die ich am meisten getragen habe. Wahrscheinlich damals fast täglich oder mit Sicherheit jede Woche. Und deswegen haben die wahrscheinlich für mich die persönlich größte Bedeutung und deswegen sind es dann auch für mich die schönsten.
Schließe ich mich an, auch wenn keiner gefragt hat.
Aber ich glaube, es geht uns allen so. Ne? Die emotionale Verbundenheit mit dem Trikot, die ist dann weitaus wichtiger als die Optik. Und so hat wahrscheinlich jeder sein eigenes Lieblingstrikot mit dem Brustring.
Ich habe immer Bilder im Kopf. Also wenn ich jemanden mit diesem Trikot sehe, habe ich immer Bilder im Kopf, ständig. Also ist jetzt auch der Fall, aber nicht so extrem wie beim Südmilch-Trikot. Das war schon wirklich krass, ja.
Andreas, ich glaube, die größte Feier zu 100 Jahre Brustring, die fand im Stadion statt, beim Heimspiel gegen Mönchengladbach mit dieser unfassbaren Choreo, die einmal rundherum ging, vorher die Karawane Cannstatt. Kannst du mir erzählen, wie du den Tag erlebt hast und vor allen Dingen, wie sehr dich dann diese Choreo von den Füßen gehauen hat?
Ja, ich muss im Vorfeld, muss ich kurz einen Schwank erzählen, da musste ich erstmal ein Problem lösen, dass ich den Spieltag erleben darf. Ja, weil ich hatte meiner Freundin im Vorfeld schon versprochen, ja, da ist ja dann Länderspielpause und in der Zeit gehen wir in Urlaub. Und dann wusste ich, dann habe ich schon Böses geahnt, weil ich gedacht habe, oh, wir haben den Antrag gestellt, dass der zweite Bundesligaspieltag zum Jubiläum auch ein Heimspiel sein wird. Und ich wusste, das kann eng werden, weil wir wollten eigentlich Freitagabend in den Urlaub fliegen. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal warten, bis der Spieltag angesetzt ist. Und es kam dann natürlich so, dass es Samstagmittag ist und ich habe gesagt, vor Samstagabend, was wir dann auch gemacht haben, können wir nicht in den Urlaub fliegen. Und dann war es natürlich so, wie vorher auch, ähnlich wie in Berlin, Gänsehaut pur. Die Karawane, die vielen tausend Menschen, die da ins Stadion ziehen, dann im Stadion selber, dann die vielen unterschiedlichen Brustring-Trikots. Das ist schon einmalig. Das zeigt einfach, was für geile Fans wir haben. Und dann wird das noch versüßt mit einem 1-0-Sieg. Und das war schon was ganz Besonderes. Und ich bin froh, dass ich den Tag als VfBler miterleben durfte. Und dann konnte ich abends dann getrost Richtung Frankreich fortfahren und über die Nacht in Urlaub fliegen.
Das Spiel war nicht so unterhaltsam. Wir haben es gewonnen, das war das Gute daran. Aber die Choreo, also die werde ich auch nie vergessen. Also diese Brachialität des Ganzen, ja, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich habe mir das immer gewünscht, dass wir auch mal so eine komplette Choreo haben, über das ganze Stadion. Habe da auch ein paar Mal mit den Ultras drüber gesprochen und da hieß es zu mir immer so, ja, weiß nicht, ob wir das organisiert bekommen. Also so war meine Empfindung zu dem, was sie sagten. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, ihr habt es wieder geschafft. Ihr habt es echt wieder geschafft, das zu toppen, was in Berlin schon unglaublich war. Es ist wirklich absurd teilweise. Ja,
definitiv. Und das zeigt einfach, was für Fans wir haben mit den ganzen Legenden, die da drauf waren. Das war einfach, ja, unbeschreiblich.
Ja, also besser hätte man eigentlich diese 100 Jahre nicht abbilden können. Vor allen Dingen alle zusammen, ja, im Stadion. Also,
ja, ich finde es spannend tatsächlich, dass sich die Fanlandschaft der VfB Stuttgart nach wie vor entwickelt, obwohl der Verein halt schon so alt ist. Ne? Aber trotzdem ist immer was Neues. Auf einmal steht dann auch die Untertürkheimer-Kurve, auf einmal gibt es eine Choreo durchs ganze Stadion. Man sieht immer wieder Sachen, die man vorher noch nie erlebt hat, obwohl dieser Verein schon seit 1893 existiert. Das ist Wahnsinn.
Das muss man sagen, ja. Und damit da neue Sachen dazukommen, sind wir bei einem weiteren Themenblock angekommen. Und Dietmar, da spreche ich dich gleich mal an. Es geht um Zukunftsgestaltung. Und bei der Vorbereitung dieses Gesprächs ist mir aufgefallen, dass das Thema strategische Planung, Weiterentwicklung des e.V. auf jeder Mitgliederversammlung einen großen Stellenwert hat und auch viel Raum einnimmt. Aber was bedeutet das denn konkret jetzt für dich, für euch? Über welche Themen sprechen wir da eigentlich, wenn man diesen Überbegriff hört, strategische Planung, Weiterentwicklung des e.V.?
Ja, es sind ja mehrere Bereiche, wenn man darüber spricht. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es auch immer wichtig, dass wir, wenn wir über Strategie sprechen, dass wir immer auch über eine gemeinsame Strategie des VfB Stuttgart sprechen und nicht im Prinzip uns dann zergliedern in AG, EV oder dann wieder einzelne Abteilungen innerhalb des EV, sondern dass wir ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Und das VfB Stuttgart ist ein Traditionsverein, wir haben gerade im Prinzip auch drüber gesprochen und da sind wir auch stolz darauf, dass wir das bis heute sind und das wollen wir auch bleiben. Und deshalb, Strategie setzt sich aus meiner Sicht zusammen, dass wir zum einen unsere Tradition erhalten in der Zukunft, dass wir uns natürlich aber auch im Zeichen der Zeit neu ausrichten. Das heißt, auf der einen Seite, da gehört natürlich auch selbstverständlich letztlich auch die AG mit dazu, dass wir eine wirtschaftliche und finanzielle Stabilität haben, dass wir haben vorher auch darüber gesprochen, dass wir nach wie vor auch die gesellschaftspolitischen Aufgaben in der Region wahrnehmen, bis hin auch zu unserer VfB-Stiftung, die sich ja wirklich super entwickelt hat in den letzten Jahren. Dass wir aber auch darüber hinaus das Thema Infrastruktur Neckarpark weiterentwickeln. Das sind wir im Moment ja auch tatsächlich schon seit einiger Zeit dran. Es ist nicht ganz einfach, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil unserer Strategie, denn wir wachsen weiter. Nicht nur, dass wir jetzt über 130.000 Mitglieder haben, sondern wir wachsen ja auch weiter durch unsere Erfolge. Sei das jetzt im Frauenfußball beispielsweise. Unsere Frauen sind ja wirklich komplett auf Erfolgskurs. Weiterhin, sind sie ja schon seit einiger Zeit, weiterhin. Unsere Leichtathletikabteilung, unsere Abteilungen insgesamt entwickeln sich weiter, haben aber damit natürlich auch völlig zu Recht Ansprüche auf Trainingsplätze, auf Hallenkapazitäten, also insgesamt eben auf Sportinfrastruktur. Und bis hin eben, wie gesagt, auch, wenn wir über die Tradition reden, das Ziel auch, ein Museum wirklich hier in Cannstatt oder am Neckarpark zu etablieren. Und aber auch, wie gesagt, die Bindung zu unseren Mitgliedern und darüber hinaus aber eben auch zu Schulen, zu Vereinen, zu Institutionen, die Breitensport anbieten, das alles zusammenzuführen und letztlich den VfB zu dem zu machen, was er heute schon ist, aber eben weiterzuentwickeln, nämlich ein Verein für alle mit gleichen Interessen. Das ist im Prinzip unser strategisches Ziel und daran arbeiten wir auch Schritt für Schritt. Und Sebastian hat es ja vorher gesagt, wir sind jetzt nicht unter Druck, wir haben jetzt 5 Jahre Amtszeit, aber wir wollen natürlich auch nach dieser Zeit auch was vorweisen, nämlich dass wir das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben oder mindestens auf den Weg gebracht haben, wenn es jetzt um Infrastruktur geht. Das lässt sich ja nicht von heute auf morgen entwickeln. Und deshalb ist für uns die Strategieentwicklung gemeinsam mit den Gremien, aber auch mit den Mitgliedern innerhalb des VfB ganz, ganz wichtig.
Das ist ein guter Punkt, weil was mir immer wieder auffällt, oft wird Vereinspolitik nur dann breit diskutiert, wenn es intern vermeintlich grieselt. Die Sample Size hier beim VfB Stuttgart ist leider hoch, aktuell nicht, keine Frage. Was mich dann besonders immer stört, dass sie natürlich die Folgen dieser internen Konflikte, denn ich habe den Eindruck, ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber das ist mein Eindruck als Mitglied, dass das den Verein lähmt und manchmal sogar blockiert. Andreas, bei euch scheint es ja gut zu laufen. Also man sieht das ja, man trifft euch privat, ihr scheint gut zusammenzupassen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ihr produktiv seid. Was habt ihr denn in den vergangenen Monaten erreicht? Gibt es darunter Punkte, die euch, die dir besonders am Herzen liegen?
Ja, da möchte ich nochmal ein bisschen zurückblicken. Man muss ja auch immer die Situation sehen, wann sind vor allem erstmal Dietmar und ich zum Verein dazugestoßen. Das war ja eine Zeit, wo es vereinspolitisch sehr unruhig war, sehr turbulent war. Ein Präsident wurde abgewählt, dann zwei Präsidiumsmitglieder sind zurückgetreten. Es war sehr unruhig auch in der Außendarstellung medial. Und da war es natürlich erstmal wichtig für uns, für Ruhe und Stabilität zu sorgen, einfach wieder Vertrauen zu schaffen im Umgang mit den Gremien, mit den handelnden Personen. Und das war ein Prozess, der ging über Monate. Und das, glaube ich, ist uns sehr gut gelungen. Und da haben wir jetzt eine Basis geschaffen, eine Grundlage, wo wir jetzt gemeinsam zu dritt, jetzt auch natürlich mit Stefan, davon ausgehen können und in die Zukunft blicken können. Die Weichen stellen und, wie Dietmar gesagt hat, die Strategie verfolgen, uns auf die inhaltlichen Themen fokussieren können, konzentrieren und nicht tagtäglich, sag ich mal, medial irgendwelche Brandherde löschen müssen. Und das ist uns wichtig, das oder gewesen. Ich glaube, aus unserer Sicht, dass es uns auch gelungen ist und das ist eine gute Ausgangsbasis, um jetzt nach vorne zu blicken und einfach positiv in die Zukunft zu schauen.
Geht das vom Tempo ungefähr so ab, wie du dir das gewünscht hättest, oder zieht sich das vielleicht sogar ein bisschen mehr, als man das hat ahnen können, weil manche Dinge hat man vielleicht auch gar nicht so richtig auf dem Schirm und die kommen dann erst im Laufe der Entwicklung, diverse Visionen und umgesetzte Projekte gehen dann vielleicht nicht so schnell, wie man sich das erwünscht hätte. Also kommt ihr so voran, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Gut, es kommt immer darauf an, in welchem Bereich, ne? Wenn wir natürlich stehen wir auf der Mitgliederversammlung und sagen, wir wollen ein Museum bauen. Aber ich kenne es auch von Berufswegen. Es ist nicht so einfach in der heutigen Zeit, ein Infrastrukturprojekt oder auch jetzt die Projektierung Neckarpark in kürzester Zeit umzusetzen. Das dauert natürlich. Klar will man das gern schneller vorantreiben und etwas beschleunigen. Aber da hängen natürlich auch externe Player mit dran und Genehmigungsverfahren. Und solche Punkte sind dann schon, wo man sagt, wir würden es gern auch für die Mitglieder viel, viel schneller realisieren und umsetzen können. Da gibt es andere Punkte, die gehen schneller, da hast du mehr Einfluss drauf, intern. Und von dem her ist es je nachdem themenabhängig, wie schnell etwas geht.
Die Idee ist gut, die Stadt Stuttgart noch nicht bereit, könnte man vielleicht auch sagen. Stefan, in unserem Kandidatencheck vor der Mitgliederversammlung fiel mir auf, dass dir vor allem die Mitgliederrechte wichtig sind. Ja, und wenn wir darauf mal blicken, auch da vielleicht sind auch Visionen gefragt, welche Rolle spielt die Mitgliederrechteentwicklung, die Mitgliederrechtebindung in euren Planungen und deiner Arbeit?
Ja, also ich glaube, das war schon so ein Feedback von der Mitgliederversammlung, eben wie wir vorhin gesagt haben, für einen starken e.V. und die Mitgliederrechte zu stärken. Ich glaube, da saß einfach auch der Stachel noch sehr tief, dass man einfach mit dem Aufsichtsratsvorsitz, den man davor eben verloren hat vom e.V., den hat ja dann Dietmar und Andreas noch vor meiner Zeit dann schon wieder eben zurückgeholt zum e.V. Aber das war natürlich ein zentrales Thema. Dann eine Zusammensetzung von einem Präsidialausschuss oder eine Einführung von weiteren Ausschüssen. Da sind wir eben in Gesprächen, einen Finanzausschuss einzuführen. Und da geht es jetzt weniger um Kontrolle, sondern einfach eine enge Zusammenarbeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand von der AG. Und ich glaube, da haben wir riesen Fortschritte gemacht. Und die letzten Monate, wenn ich das jetzt sehe, ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir da eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit haben. Und das wollen die Mitglieder haben, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir alle mit einer Stimme sprechen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
Was ja auch immer wieder auffällt, unter den VfB-Mitgliedern gibt es viele, die klare Positionen vertreten und eine Meinung zu vereinspolitischen Themen entwickeln und auch haben. Und bei Mitgliederversammlungen fällt dann auf, dass man nur einen Bruchteil der Mitglieder antrifft, die dann ihre Meinung kundtun, ja, und sich dann, sag ich mal, auch für ihre Interessen einsetzen. Es gibt Formate wie den dunkelroten Tisch, der bietet aber nur begrenzt Platz für interessierte Mitglieder. Gibt es denn Ideen, Andreas, um die Mitglieder zu animieren, aktiver am Vereinsleben teilzunehmen, als das bisher der Fall war?
Gut, wie du sagst, es gibt ja schon einige Formate wie den dunkelroten Tisch, die Mitgliederversammlung, Regionalversammlung für die OFCs, dann VfB im Ländle oder auch das Season Opening oder was wir jetzt dieses Jahr ganz neu eingeführt haben, ist das abteilungsübergreifende Sommerfest, wo die Mitglieder, auch die Aktiven, gern dran teilnehmen dürfen und sollen. Und die Formate gilt es jetzt entsprechend auszubauen, weiterzuentwickeln. Stefan hat es vorher angesprochen, dass es vielleicht Ideen gibt, einen dunkelroten Tisch mal außerhalb von der Region hier durchzuführen. Dann gibt es vielleicht auch oder Ideen, das mal zu einer anderen Jahreszeit zu machen. Aber dieses Jahr, wenn man mal auf den Kalender schaut, war es natürlich ganz schwierig, im Winter das durchzuführen mit den ganzen englischen Wochen und Weihnachtsfeiern und Feiertagen, die jetzt kommen. Das auf jeden Fall. Wir wollen das Bestehende ausbauen, fortführen, aber jetzt nicht inflationär sagen, wir machen jetzt ein Format nach dem anderen. Denn jetzt am dunkelroten Tisch, am Donnerstag haben wir es gesehen. Es war schade, wir haben eigentlich oftmals 1000 Anmeldungen. Wir hatten jetzt in dem Fall 200 und es waren dann nur 130 da. Also ist jetzt nicht so, dass auch jedes Format immer Anklang findet. Und jetzt, wenn wir das andere Beispiel nehmen, VfB im Ländle, das war, wie Dietmar vorher gesagt hat, immer super besucht. Also wir müssen da natürlich schon genau abwägen, was macht Sinn. Und das ist natürlich schon bestrebt, dass wir da auch in Zukunft weitere Formate haben, die für unsere Mitglieder dann angeboten werden.
Aber wie man sich, ich sag mal, der Demokratie mehr öffnet und an der Mitgliederversammlung teilnimmt, ich glaube, da ist es schwer, wirklich irgendwas zu finden, um die Leute direkt dahin zu bekommen. Ich meine, du kannst auch nicht mehr viel einkürzen und ich weiß auch nicht, ob es immer die Länge ist, die das Problem am Ende ist, sondern offensichtlich ist es halt leichter, irgendwas ins Netz zu schreiben, als dann dafür einzustehen an einem Sonntag im Jahr für vielleicht auch mal 5 Stunden. Sei es drum. Stefan, jetzt habe ich was für dich. Ja, also wir wissen ja, in der AG läuft sportlich und wirtschaftlich herausragend. Auch der e.V. steht wirtschaftlich bekanntermaßen gut da. Auch hier, sage ich schon, kickt so ein bisschen meine VfB-Biografie voll rein. Und ich weiß natürlich, im Erfolg macht man die größten Fehler. Deswegen meine Frage, wie stellt ihr denn sicher, dass die finanzielle Stabilität des e.V. auch langfristig gewährleistet ist? Also gibt es zum Beispiel Pläne zur Diversifizierung der Einnahmequellen oder dergleichen?
Genau, also momentan, wir haben zwei Einnahmequellen oder zwei Hauptquellen. Das ist eben, die Mitgliederbeträge. Und das ist natürlich durch den sportlichen Erfolg der letzten Jahre ist es stark angestiegen. Und über einen Grundlagenvertrag, wo man dann eben die Zahlungen aus der AG, das sind unsere zwei großen Einnahmequellen momentan. Aber wir haben natürlich eine Vermarktung von e.V., ist ein Riesenpotenzial, Sponsoring. Wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal jetzt eingeführt eben den Brustring in allen Abteilungen, dass wir ein Abteilungstrikot haben und dass wir einheitlich auftreten, wesentlich professioneller, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist jetzt mal ein erster Schritt, dass wir dann natürlich auch attraktiver werden für Sponsoren. Also klar, das sind Themen, an denen wir arbeiten und Schritt für Schritt, dass wir da attraktiver werden für die Abteilungen. Aber da hilft es natürlich, wenn wir jetzt irgendwie, vorhin haben wir kurz mit Leo Neugebauer gesprochen, das sind natürlich so Ausnahmetalente, wenn wir die natürlich haben, die positiven Beispiele aus der Leichtathletik mit den ganzen Weltmeisterschaften, die erfolgen im Para-Weltmeisterschaften, klar. Also wir werden da schon haben Zugpferde und werden wesentlich attraktiver, dass wir das deutlich ausbauen können in Zukunft, ja.
Jetzt ist es ja so, wenn der Schwabe Geld hat, dann steckt er das gerne ins Häusle. Das Sprichwort erspare ich euch jetzt. Unser Häusle hier in Cannstatt, ja, das ist etwas in die Jahre gekommen. Liegt, oder ein Punkt ist natürlich auch, dass inzwischen viel mehr Menschen dort arbeiten als noch vor 44 Jahren. Ich glaube, 44 Jahre ist die Geschäftsstelle alt. Es wird also immer enger. Dazu kommt, dass der VfB mehr Bedarf in Sachen Trainingsplätze hat, als das eben noch vor ein paar Jahren der Fall war. Dietmar, die Infrastruktur war ja auch ein Thema, das dir am Herzen lag vor der Mitgliederversammlung. Jetzt bekommen wir zwar immer mal wieder über die Presse so ein bisschen mit, dass da was passieren soll, dass sich irgendwas tut, aber können wir das mal konkretisieren? Also welche Pläne gibt es denn für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Neckarparks?
Ja, also du hast es gesagt, Ricky, wir platzen eigentlich aus allen Nähten, egal ob es im Prinzip den sportlichen Bereich betrifft oder eben auch tatsächlich auch die Verwaltung, Administration, wir senden heute aus dem Q8, also wir sind halt zwischenzeitlich als VfB insgesamt ja sehr dezentral hier im Neckarpark und drumherum untergebracht. Und es gab ja auch schon aus der Zeit von vor uns, wir haben es uns letztes Jahr schon angeschaut, auch Machbarkeitsstudien zum Neckarpark. Und tatsächlich haben wir jetzt zwischenzeitlich auch eine gemeinsame Projektgruppe, also AG und EV, weil am Ende muss sich ja auch möglichst beides eben auch abbilden, weil wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben. Bei der AG kommt natürlich im Prinzip der Erfolg unserer Frauenmannschaft jetzt mit hinzu. die ja im Prinzip immer noch, gut, jetzt beim letzten Spiel gegen Bochum haben sie auf dem haben sie hingespielt auf dem Platz 1, aber normalerweise ja beim PSV dann spielen. Wenn es gelingt, dass die jetzt in die erste Liga aufsteigen, wo wir alle die Daumen drücken, dann sind eben auch nochmal andere Voraussetzungen da. Unsere zweite Mannschaft spielt in Aschbach nicht optimal, also dort die Infrastruktur, alles gut und wir sind froh, dass wir dort sein dürfen, aber es ist einfach, also die zweite Mannschaft gehört auch nach Stuttgart. Und beim EV ist es im Prinzip ja ähnlich. Ich habe es vorher erzählt, wir sind mit unseren Abteilungen teilweise in Stuttgart relativ dezentral unterwegs, in Sporthallen sozusagen irgendwo im Gebiet der Stadt Stuttgart. Kurzfristig konnten wir jetzt dieses Jahr die beiden Plätze M1 und M3, also da auf der anderen Seite, für uns umbauen und nutzen. Das entlastet natürlich ein bisschen, das ist ein erster Schritt, aber natürlich jetzt auch kein nachhaltiger. Und deshalb sind wir im Moment gerade an zwei Modellen dran, wo wir im Moment gerade jetzt prüfen, gemeinsam, wie gesagt, mit der AG. Und ich hoffe sehr, finden auch gerade Gespräche mit der Stadt Stuttgart natürlich statt, auch mit privaten Eigentümern. Ich meine, PSV zum Beispiel ist ja dann auch betroffen, muss auch Lösung geben. Und deshalb hoffe ich, dass wir aber tatsächlich also Anfang nächsten Jahres, im ersten Quartal nächsten Jahres, zumindest Klarheit haben, in welche Richtung das es geht. Und wir haben darüber hinaus ja auch noch dann das Thema Obertürkheim. Wir sind ja in engen, sehr guten Gesprächen mit dem VfB Obertürkheim, wo ja dann der Nachwuchs für die Frauenmannschaft oder überhaupt der Nachwuchsarbeit Frauenfußball stattfindet. Da hat die Stadt vor, die Plätze zu erneuern. Wir sind mit dem VfB Obertürkheim bezüglich der Infrastruktur dort im Gespräch. Und ich hoffe sehr, und das sage ich jetzt auch an der Stelle ganz deutlich, ich hoffe sehr, dass der Gemeinderat der Stadt Stuttgart dieses Infrastrukturprojekt auch im Doppelhaushalt jetzt belässt. Denn die Stadt selber hat vorgeschlagen, einen Investitionszuschuss auch dafür bereitzustellen. Wir haben jetzt mitbekommen und wir werden gerade jetzt auch kurzfristig Gespräche führen, nächste Woche mit der Stadt Stuttgart, dass es da wohl aufgrund der Gesamtsituation Stadt Stuttgart muss ja auch sehr, sehr sparen, dass wohl auch dieses Projekt jetzt gerade in Frage gestellt wird. Und das sage ich oder appelliere ich auch an die Gemeinderäte in der Stadt Stuttgart, einfach auch die Chancen zu sehen. Ich meine, es gab schon Fehler, wo es im Prinzip um den Austragungsort Stuttgart gab, im Hinblick auf Frauenfußball in vor nicht allzu langer Zeit. Das würde uns wirklich im Frauenfußball, wenn das jetzt nicht so vorgesehen wird, wie es auch die Stadt Stuttgart auch mit uns besprochen hatte und auch im Haushaltsplan angemeldet hat sogar, würde uns das wirklich um Jahre zurückwerfen. Und deshalb appelliere ich daran, der Frauenfußball hat eine immer höhere Bedeutung. Das sind junge Menschen, das sind Kinder und Jugendliche, die an den Vereinssport herangeführt werden, in dem Fall eben Mädchen. Und wir brauchen diese Infrastruktur und ich hoffe sehr, dass der Gemeinderat, wenn er den Haushalt verabschiedet, das auch erkennt und sieht.
Sag mir bitte, wenn die Frage unangemessen ist, aber mich interessiert natürlich, ist das jetzt ein rein politisches Thema oder siehst du da wirklich das Problem der Geldknappheit?
Naja, ich meine, mir redet um ein Investitionsvolumen von rund 5 Millionen Euro, wenn wir mal rein vom Gebäude sprechen. Da sind die Plätze noch nicht dabei in Obertürkheim. Und insofern ist es natürlich nicht nur ein politisches Thema, sondern es ist eine Frage der Finanzierung. Und da gehören einfach die Partner an den Tisch, letztlich die am Ende davon auch profitieren und die Eigentümer. Und es ist eben nun mal auf der einen Seite im Hinblick auf die bestehenden Förderrichtlinien, Fördermaßnahmen, die es gibt, die Stadt Stuttgart, die aber auch ja im Prinzip Eigentümer der Plätze ist und ist der VfB Obertürkheim und der VfB Stuttgart, e.V. in dem Fall, die sozusagen in die Infrastruktur investieren wollen. Und wir sind uns auch wirklich, wir haben viele gute Gespräche mit Obertürkheim gehabt, wir sind wirklich gemeinsam auf dem Weg. Und deshalb würde ich das auch zutiefst bedauern, wenn das jetzt aufgrund der Sparmaßnahmen der Stadt Stuttgart tatsächlich jetzt nicht realisiert werden könnte.
Das Interessante ist halt, wenn man 5 Millionen hört im Kontext Stadt Stuttgart, muss man schmunzeln. Also es gibt ja andere Projekte, die andere Volumina umgreifen. Das VfB-Museum war natürlich auch ein Hauptdarsteller auf der Mitgliederversammlung. Ich dachte nach Alex Werles Rede, das ist echt nur noch eine Frage der Zeit. Das hörte sich sehr konkret für mich zumindest an. Ich glaube auch jeder VfB-Fan, wir haben es ja schon gesagt, wünscht sich auch so ein Ort, so ein Museum. Wie ist denn hier der aktuelle Stand der Planungen? Und vielleicht kannst du auch mal umreißen, nochmal konkretisieren, wie wichtig das aus deiner Sicht ist, dass wir diesen Ort schaffen können.
Also wir reden ja innerhalb vom VfB wirklich schon sehr, sehr lange über den Wunsch nach einem Museum. Und zwar zu Recht. Wir haben es ja vorher auch ausgeführt. Wir sind ein Traditionsverein. Wenn ich allein auch an das Archiv bei uns beim VfB denke von Flo Gauss, dann sind da Schätze, wo es einfach schade ist, wenn man die vielleicht mal nur immer temporär zeigen kann, wenn mal Jubiläum ansteht oder wenn es irgendeinen besonderen Anlass gibt oder wenn wir 100 Jahre Brustring feiern und dann zur Unikarte dann rauskommen. Letztlich muss man wirklich sagen, wir brauchen ein Museum. Wir wollen ein Museum und wir haben im Moment ja jetzt so zwei Optionen. Das eine wäre in Cannstatt, das andere wäre aber auch nicht kurzfristig umsetzbar. Das andere wäre tatsächlich eben, und das würde ich als Chance sehen, in der Umgestaltung jetzt im Bereich Neckarpark. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich glaube, es war ein bisschen vertane Chance, beim Stadionumbau irgendwann mal da vielleicht nicht dran zu denken oder es mit zu integrieren. Klar, am Ende sind es natürlich auch wirtschaftliche Abwägungen, das verstehe ich alles. Aber wenn wir rauskommen, auch bei Auswärtsspielen, ich meine, jetzt waren wir in Hamburg, letztes Wochenende, dann sieht man schon, dass Traditionsvereine auch ein Museum haben. Ich will jetzt mal von den Museen, die wir, als wir in der Champions League unterwegs waren und besichtigen durften, gar nicht sprechen. Und das steht wirklich komplett oben auf der Agenda. Und ich glaube, wir müssen jetzt einschauen, wenn wir eine Planung haben, und das sieht es auch vor, für den Neckarpark, dann wird ein Bestandteil wird dann die Planung auch für ein Museum sein, das wir dann da hinein integrieren. Und deshalb gilt auch das, was ich vorher gesagt habe. Wir wollen im Prinzip Klarheit haben im ersten Quartal 2026. Und dann wird es auch zu der Frage, dann wird auch die Frage beantwortet werden können, ob es gelingt, hier im Neckarpark auch ein Museum dann zu installieren.
Hältst du es für möglich, dass wir ein Museum noch erleben in dieser laufenden Legislatur von euch?
Ich halte das nicht für unrealistisch, ja.
Das finde ich, das reicht mir erstmal. Ich möchte auch noch mal kurz die Professionalisierung des e.V. ansprechen. Stefan, da bist du mein Ansprechpartner, denn auch das würde Ressourcen verlangen. Ja. Und inwieweit wurde denn diese Professionalisierung, auch das war immer wieder ein Thema in Zeiten des Wahl- oder der Wahlphase, lass es mich so sagen, nicht Wahlkampf, inwieweit wurde das vorangetrieben, die Thematik? Gibt es inzwischen zum Beispiel mehr Vollzeitstellen?
Genau, also wir haben tatsächlich jetzt von 3 Vollzeitstellen auf 4 Vollzeitstellen. Das heißt, neben Marco, Maike, Marcel haben wir jetzt auch Hannes Eisele, der neu dazugekommen ist. Das hilft natürlich schon mal sehr. Und von der Professionalisierung genau. Also wir haben jetzt die ganzen Abteilungen. Wir hatten erstmal Strategiegespräch mit allen Abteilungen, wo wir wirklich tief in die Gespräche gegangen sind. Was sind denn so Probleme, Kopfschmerzen, die alle haben, aber auch irgendwie, was sind Zielsetzungen und zusätzliche Ressourcen, wie das alles helfen könnte in den Abteilungen, und haben da jetzt dann EDV-Systeme eingeführt mit der Digitalisierung, dass man, wenn man ein Tornetz bestellt, dass das jetzt digital läuft. Also solche Sachen haben wir professionalisiert im Hintergrund. Und glaube, das kommt auch ganz gut an in den Abteilungen, dass es einfach die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, dass wir bessere Rahmenbedingungen schaffen können, professionellere Prozesse. Und genau, da haben wir angefangen, erste Resultate sind schon da und da machen wir jetzt auch weiter.
Also da geht was voran, da wird geschafft sozusagen. Und ich glaube, um vielleicht das Schaffen auch nochmal kurz aufzugreifen, Stefan, du bist beruflich ungebunden, soweit ich weiß, Dietmar ist bekannt, Landrat im Ludwigsburger Landrat als Landratsvorsitzender aktiv. Andreas, du bist neben deinem Präsidiumsamt auch noch beruflich erfolgreich. Bist am längsten dabei, deswegen frage ich dich direkt mal, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Wie belastend ist es denn, neben dem Hauptjob das Präsidiumsamt auch noch auszuüben?
Ich würde da nicht von einer Belastung sprechen. Ich würde eher davon sprechen, dass es ein Ausgleich ist. Ich meine, wenn du etwas mit Freude machst, mit Spaß, mit Hingabe, dann erfüllt dich das und dann machst du das sehr gerne. Und so ist das hier. Ich meine, von Berufswegen mache ich ja Immobilien oder Projektentwicklung will immer schon was schaffen, einen Mehrwert bieten für die Gesellschaft, für Gemeinden, und so ist es hier auch. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, einen Mehrwert zu schaffen für die VfB-Familie, und das machst du gerne. Und ja, klar, es ist Aufwand und du musst das mit Hingabe machen, aber wenn du es mit Spaß machst, dann ist es eine absolute Erfüllung, und so sehe ich das. Also deswegen kann ich das sagen, es ist keine Belastung.
Es macht einfach Spaß. Dann überlege ich, wie ich Dietmar jetzt die Frage stelle, weil ich wollte von der Doppelbelastung sprechen bei ihm. Ja, aber es war ein Thema in der Wahlphase, ja, vor der Mitgliederversammlung. Und ich habe es gerade eben versucht, halbwegs zu formulieren. Jetzt versuche ich es nochmal. Landrat des Landkreises Ludwigsburg und Präsident des VfB Stuttgart. Gelingt es dir denn, wie vor der Wahl erhofft, beiden Ämtern gerecht zu werden?
Ja, das gelingt mir. Und zwar zum einen ist es so, dass sich die Büros ganz gut vernetzt haben, wenn es um letztlich einfach auch Terminorganisation geht. Das ist ja schon mal eine Voraussetzung. Dann das, was der Andi gerade gesagt hat, das gilt für mich in gleichermaßen, wenn man etwas total mit Freude und gern macht, und ich mache meinen Beruf gerne und eben auch dieses Ehrenamt Präsident VfB Stuttgart, dann klar ist es manchmal eine Herausforderung, auch mal Stress, aber es ist ja positiv. Und ich fühle mich noch fit genug bis jetzt, dass ich dem auch begegnen möchte. Und deshalb ist es eigentlich eher immer so ein bisschen eine Frage der Termine natürlich. Wie kann man es priorisieren, organisieren? Und es gelingt sehr gut. Jetzt bin ich ja auch schon knapp anderthalb Jahre insgesamt in dieser Doppelherausforderung. Und ich sehe es auch so, also zum einen ist es so, dass ich viele Schnittstellen aushält, denn genau gerade diese Themen, die wir als VfB Stuttgart auch gesellschaftspolitisch bewegen, die bewege ich als Landrat des Landkreises Ludwigsburg in gleichermaßen. Und da gibt es auch sehr viele Schnittstellen, auch wenn es teilweise mal um soziale Projekte geht, wenn es um Themen geht, wie jetzt beispielsweise auch Infrastruktur. Ich glaube, dass ich mich da schon auch, wenn es um Prozesse geht, Verwaltungsprozesse und so, durch meine Erfahrung ganz gut auch mit einbringen kann.
Dein Netzwerk?
Netzwerk
kommt mit dazu.
Kommt auch mit dazu. Und manchmal gibt es halt Tage, jetzt wie letzten Freitag, ich bin wirklich morgens um 7.30 Uhr losgefahren, weil ich einen ersten Termin hatte ich in Stuttgart, Besprechung. Bin dann allerdings raus ins Landratsamt, weil ich da dann einen weiteren Termin hatte. Bin dann nachmittags wieder reingefahren zur Aufsichtsratssitzung Stadion KG und dann abends wieder nach Bietigheim, weil wir eine Charity-Veranstaltung hatten, Hofmeister Weihnachtszirkus mit vielen tatsächlich auch sozialen Projekten, im Übrigen, die auch der VfB mit unterstützt. Und das ist dann manchmal ein bisschen herausfordernd, aber nur im Hinblick auf den Autostraßenverkehr, weil je nach Uhrzeit kommt man schneller durch oder nicht. Rein kilometermäßig sind es, glaube ich, 12 Kilometer, das ist nicht das Problem. Aber mir macht es total Freude und ich fühle mich da nicht gestresst, sondern ich krieg's gut unter und bin auch froh, dass natürlich meine Frau, meine Familie das auch alles so mitträgt. Aber meine Frau ist auch eine begeisterte VfBlerin, das wissen wir. Und insofern ist alles gut.
Da habe ich vielleicht einen Tipp für dich in Zukunft, wenn du hin und her fahren musst. Unser neuer Partner, Stella. Also, damit bist du schnell durch die Stadt und hast sogar die Möglichkeit, direkt vorm Stadion zu parken. Wahrscheinlich, das kriegen wir auch so hin, ohne dass du mit dem Stella auch alle fahren musst. Aber dann habe ich die auch noch untergebracht,
Sebastian. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir über Vereinsentwicklung gesprochen, Andreas, aber jetzt gehen wir doch mal in die Abteilungen rein, denn am Samstagnachmittag könnte man meinen, der VfB besteht nur aus Fußball, aber es gibt natürlich viel weitere Abteilungen, die auch sehr erfolgreich sind. Gibt es denn Abteilungen, die besonders in eurem Fokus stehen, im Fokus der Weiterentwicklung, und gibt es vielleicht auch Abteilungen, die sagen, es ist alles gut, wie es ist?
Nee, also ich würde da keine explizit herauspicken und sagen, die steht besonders im Fokus, sondern von der Breite bis zur Spitze stehen alle Abteilungen gleichermaßen im Fokus und die haben auch alle auf ihrem Level diesen Platz entlang unserer Strategie auch verdient und die Aufmerksamkeit, die sie auch benötigen und die Wertschätzung. Also von dem her kann ich jetzt nicht sagen, explizit eine Abteilung steht besonders im Fokus, jede auf ihre Art und jede bekommt natürlich auch von uns die angemessene Unterstützung. Und das ist uns wichtig, dass wir da alle gleichermaßen berücksichtigen und mit einbeziehen.
Und wahrscheinlich kriegen die eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Aber Stefan, du hast eben die Tornetze angesprochen. Gibt es denn genug Mittel im e.V., um die Wünsche oder um alle Wünsche der Abteilungen erfüllen zu können? Oder müsst ihr da auch teilweise einfach mal Absagen erteilen?
Ja, wir können nicht bei allem Ja sagen. Aber wie gesagt, wir hatten eben das Glück mit dem Mitgliederboom die letzten Jahre, dass wir wirklich ein bisschen Gestaltungsspielraum hatten im Budget. Deswegen dann auch mit allen Abteilungen zusammengesessen und die Gespräche geführt. Aber da war relativ schnell klar, dass da die Ambitionen, die Ziele, das heißt, wenn man mehr Ressourcen zur Verfügung stellt, dass da auch wirklich jetzt sinnvolle Maßnahmen dahinter stecken, wo wir mehr in die Abteilung investieren können. Deswegen war so, wir hatten ja auch auf der Mitgliederversammlung das Thema mit neuen Abteilungen, haben wir dann eben auch untereinander diskutiert, aber da war es die Prio 1, unsere existierenden Abteilungen zu stärken, weil da ist einfach noch so viel Energie und Potenzial, die sie umsetzen möchten. Deswegen war die erste Priorisierung jetzt mal wirklich unsere Abteilungen zu stärken, da für Rückenwind zu sorgen, mehr finanzielle Ressourcen auch zur Verfügung zu stellen und da selber irgendwie mit bessere Rahmenbedingungen zu sorgen. Also ja, wir haben die finanziellen Mittel, aber wie Dietmar hat jetzt auch gesagt hat, da stehen halt dann große Infrastrukturprojekte in der Zukunft. Und das ist dann halt die Abwägung. Das heißt, wir möchten es nicht irgendwelche kurzfristigen Entscheidungen treffen, sondern halt wirklich schauen, dass wir das Geld auch einsetzen, sinnvoll und nachhaltig, dass man wirklich auch jetzt über Jahrzehnte irgendwie den Erfolg, den wir jetzt hatten, mitnehmen kann und das dann auch spürbar ist in langfristigen Projekten. Also da haben wir schon das Augenmaß und vorausschauen, dass wir eben für größere Projekte in Zukunft dann wirklich das Geld dann auch in der Hinterhand haben.
Genau, es wäre mir auch noch eine Frage gewesen mit weiteren Abteilungen, aber das heißt, ihr fokussiert euch erstmal auf die bestehenden, dass die möglichst gute Rahmenbedingungen haben, bevor es dann neue Abteilungen geben könnte.
Genau, also das war jetzt erstmal die erste Priorisierung jetzt in den letzten, jetzt ist es was, sind es 8 Monate seit der Wahl. Das war jetzt wirklich mal die Prio Nummer 1, unsere existierenden Abteilungen besser zu verstehen, die Wünsche zu hören und sich zusammenzusetzen. Genau, und wenn man halt sieht, jetzt zum Beispiel die Erfolge in der Leichtathletik haben wir jetzt schon angesprochen. Natürlich, jetzt sind wir natürlich stolz, ein Leo Neugebauer, dass er mit einem Brustring auftritt. Aber ist natürlich genauso wie im Fußball auch. Durch den Erfolg steigt dann der Marktwert. Dann kommt man in Verhandlungen über Vertragsverhandlungen, dann möchte man irgendwie einen 50er mehr haben. Also das sind natürlich dann auch Abwägungen, jetzt irgendwie neue Abteilungen aufzubauen und den Erfolge einfach von den existierenden Abteilungen weiter Rückenwind zu geben. Das ist die Abwägung und ich glaube, unsere Abteilungen wissen es auch zu schätzen, dass wir sie da unterstützt haben in ihrem aktuellen Weg.
Und ich glaube, eine neue Abteilung müsste auch eine Sportart sein, die nicht viel Platz braucht. Also das haben wir, glaube ich, auch rausarbeiten können.
Genau, nicht viel Platz ist noch ein cooles Thema, Andreas, da frage ich dich. Auch da wieder Thema Infrastruktur, Thema Trainingsstätten, gerade so Hockey, Faustball, auch Tischtennis. Wie groß sind da die Sorgen und Nöte, was den Platzbedarf angeht?
Gut, ich würde mal sagen, die Thematik an sich, die ist ausbaufähig. Ja, das muss man sagen. Also die haben alle Möglichkeiten, um trainieren zu können, aber nicht so, wie wir uns das idealerweise vorstellen. Ja, Dietmar hat es vorher angesprochen, Tischtennisabteilung oder auch die anderen Abteilungen Faustball, die sind über die ganze Stadt verteilt. Die sind nicht hier gebündelt am Neckarpark, die haben hier nicht ihre Heimat. Und auch die Hockeyabteilung, wenn du es gerade ansprichst, die Keule, wie wir sie nennen, der Umkleidebereich, es ist funktional, ja, man kann sich da drin umziehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das ist das, wie wir uns das vorstellen für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das sollte in diesem Infrastrukturprojekt auch mit berücksichtigt werden, dass auch unsere Abteilungen, die zum EV gehören, zum VfB gehören, auch hier im Neckarpark berücksichtigt werden und ihre Heimat dann auch haben.
Ich oute mich jetzt mal als Erfolgsfan, ja, also kurzer Background, ich war in den 90ern absoluter Leichtathletik-Fan, habe mir wirklich alles angeschaut, was es so gab. Ich kannte sogar die Athleten und Athletinnen und irgendwann gab es dann diesen Bruch. Dann gab es nur noch VfB und Fußball und das änderte sich in den letzten Jahren. Dank der Leichtathletikabteilung. Die möchte ich mal hier besonders hervorheben, auch wenn die anderen auch alle toll sind. Aber hier hat wirklich was, oder hier ist was mit mir passiert. Ja, natürlich halfen die Weltmeistertitel jetzt oder der Weltmeistertitel von Leo. Es gab aber auch Weltmeistertitel von Nico Kappel und Lara Baas war es, glaube ich, die einen Titel geholt hat. Und darüber hinaus viele nationale Titel. Also der VfB ist auch in Sachen Leichtathletik absolut sexy. Jetzt ist natürlich meine Frage, warum ist das so? Warum läuft es so gut, Dietmar?
Übrigens, Vera Bierake, noch zu erwähnen, Transplantationsbereich sozusagen auch Weltmeisterin, wenn du gerade aufzählst, die gehört auf jeden Fall noch mit dazu.
Habe ich vergessen, das stimmt.
Und ja, warum läuft es so gut? Also ich glaube zum einen, ich meine, wir haben natürlich bei uns in der Leichtathletikabteilung, wenn wir die jetzt herausgreifen mit Dieter Göckel, ein Abteilungsleiter, mit Rolf Setzer, Stellvertreter und dort ein Team, dass das natürlich seit vielen Jahrzehnten macht, Dieter Göckel schon seit über 3 Jahrzehnten. Und die haben einfach, glaube ich, auch in der Organisation und im Management ein super Händchen dafür. Wir haben ja jetzt auch beispielsweise vor wenigen Tagen die Sandrina wieder verpflichtet im Siebenkampf beispielsweise. Ich meine, man muss ja immer auch ein bisschen schauen, wo ist Potenzial und wer passt auch zu uns dann. Wer hat Lust auch auf VfB Stuttgart aus dem Bereich Leichtathletik? Und ich denke, dass das schon natürlich das Management das eine ist. Das andere ist aber, Stefan hat es gerade auch angesprochen, dass wir natürlich versuchen wollen, auch die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir dann auch, ich sag mal, uns zumindest den Ansprüchen, der Sportler wird nie zu 100% gerecht werden, was den monetären Anteil angeht. Aber wir finden uns einfach immer, wenn es dann um Vertragsverhandlungen geht. Und ich glaube aber, was eben, da haben wir vorher drüber gesprochen, was auch große Rolle spielt, ist einfach der VfB Stuttgart ist attraktiv. Und er ist eben auch attraktiv für andere Sportarten und eben auch ganz besonders für die Leichtathletik. Und dann natürlich Namen wie jetzt, wie gesagt, Era oder die Lara Baas oder Nico oder Leon Neugebauer oder man könnte die Rasa Fuchs noch mit dazu wählen. Das sind natürlich auch alles Botschafter und Aushängeschilder, die dann sozusagen für die nächste Generation Leichtathleten auch natürlich schon Vorbild sind. Und die gucken ja auch, wo sind die, wo haben die Erfolge, wo fühlen die sich auch wohl. Und das ist bei uns so. Und deshalb glaube ich, dass wir noch bei unseren Leichtathleten noch nicht am Ende des Medaillenreigens angekommen sind. Im Übrigen hatten die beiden beim dunkelroten Tisch, Nico und die Lara war's, die hatten ihre Goldmedaillen dabei. Oh. Und das war natürlich beim dunkelroten Tisch das absolute Highlight. Dann nachher beim Fotoshooting und jeder wollte es einfach mal in der Hand halten. Also auch schöne Momente auf jeden Fall.
Ja, finde ich fantastisch. Also das Tolle ist ja, dass es halt dann nicht nur Fußball ist und dass es dann auch wirklich auch so greifbar wird, dass woanders Erfolge stattfinden. Also ich möchte es jetzt gar nicht schmälern, wenn man irgendwie nur national erfolgreich ist, aber es hat einfach nochmal eine andere Wirkung, wenn du plötzlich einen Weltmeister hast in der Leichtathletikabteilung. Ja. Und ich glaube, das bedeutet für den VfB auch eine ganze Menge, dann so ein Aushängeschild zu haben. Mehrere davon, muss man sagen, und potenzielle auch noch. Ja. Auch in Bezug auf die Leichtathletikabteilung könnte man natürlich jetzt als VfB-Fan sagen, im Erfolg macht man die größten Fehler, aber du hast es schon gesagt, wir haben jemanden mit sehr viel Erfahrung, der mit Sicherheit weiß, wie man mit diesen Erfolgen umgeht, wie man sie einordnet, wie man sie auch nutzt, denke ich mal. Gibt es Pläne, Andreas, da würde ich dich jetzt mal fragen, zur Stärkung und Förderung dieser Abteilung, also nochmal explizit, weil ich finde schon, dass das eine der Abteilungen ist, die besonders nochmal heraussticht, eben durch die jüngsten Erfolge.
Ja genau, also beim Leichtathletik sprechen wir ja vom Spitzensport bei uns und klar gibt es Pläne, die auch weiterhin zu unterstützen. Das ist zum einen natürlich budgetär. Fragen wir auch die Bedarfe ab, wie wollen Sie Ihre Abteilung entwickeln? Was benötigen Sie dafür an Unterstützung von uns? Zum einen monetär, aber auch natürlich, wie es auch schon mehrfach angesprochen wurde, infrastrukturell. Dass die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten hier so geschaffen werden am Neckarpark, dass es noch interessanter wird, weil die Rahmenbedingungen sind schon gut, aber dass es noch besser wird und dass wir hier auch, ich meine, wenn man mal überlegt, die Entwicklung der Leichtathletikabteilung der letzten Jahre hier, ich glaube, Kornwestheim oder Sindelfingen, die haben das genau beobachtet und mittlerweile sind wir hier aus meiner Sicht die Nummer eins in der Region. Das liegt daran an der hervorragenden Arbeit und genau das wollen wir weiter stützen, sodass auch der VfB der Brustring für Leichtathleten in der Region hier immer die Nummer eins Anlaufstelle ist und dass wir hier die Rahmenbedingungen so attraktiv gestalten, dass es einfach gar keinen anderen Verein gibt, außer den VfB, um auch in Zukunft dann aus unserer Jugendabteilung dann die Nachwuchstalente zu rekrutieren. Das ist unser Ziel, das wollen wir nachhaltig fördern und ich glaube, da sind wir in sehr guten Gesprächen und wie du sagst, da haben wir Riesenerfahrung mit Dieter Köckel, der das seit über 35 Jahren macht. Und in dem Austausch sind wir gerade und da, glaube ich, wissen sie auch, dass sie da unsere Unterstützung haben und wir genau den Plan auch weiter verfolgen werden.
Dietmar, wenn wir über erfolgreiche Abteilungen beim VfB sprechen, dann müssen wir natürlich über die Fußballfrauen sprechen vom VfB. Gerade aufgestiegen in die zweite Liga und schon wieder kurz davor auch vielleicht einen Durchmarsch in die erste Liga hoffentlich zu schaffen. Und dann bedarf es ja einer neuen Spielstätte. Und inwieweit fällt das Thema Stadion Neuumbau in euer Ressort als e.V. und inwieweit könnt ihr das vorantreiben? Und wie ist der aktuelle Stand der Planungen?
Also da gilt tatsächlich im Prinzip, was den aktuellen Stand der Planungen angeht, das, was ich vorher gesagt habe, weil wir diesen Bereich mitplanen. Also das ist im Prinzip ein fester Bestandteil. Man muss überlegen, 22, 23 die Saison und dann von der Oberliga jetzt in die zweite Bundesliga. Im Moment, jetzt Stand heute, sind sie auf Platz 2, unsere Frauenmannschaft. Und wir müssen das auch gemeinsam denken, die AG und der EV, weil wir ja im Prinzip auch den Nachwuchsbereich mitdenken. Und da muss es einfach auch einen guten Übergang geben, wie das auch bei den Männern mit unseren Jungen Wilden und mit dem Nachwuchsleistungszentrum gut organisiert ist. Genau das Gleiche brauchen wir bei den Frauen. Und ich finde einfach, im Moment gerade haben wir auch bei unserer Frauenmannschaft wirklich tolles Management. Wir haben ein tolles Trainerteam mit Heiko Gerber an der Spitze. Management mit Sascha Klaas, mit Lisa Lang und dann einfach auch tolle Mannschaft. Und wenn man sieht, dass sich im Prinzip von Spiel zu Spiel auch die Zuschauerzahlen erhöhen, wir waren jetzt voll beim Heimspiel gegen Bochum. Wir hatten beim Auswärtsspiel in Mainz eine tolle Stuttgarter Resonanz.
Du als Glücksbringer.
Ja, ja, das, die Jana Bäuchlein hat es auch zu mir gesagt. Die war auch beim dunkelroten Tisch dabei. Ich meinte, ich soll doch jetzt einfach immer kommen. Vielleicht können wir mal gucken, ob ich so ein Orakel bin. Ja. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt auch natürlich bei dem Topspiel gegen Sand. Wir werden da alle Plätze verkauft haben. Und deshalb müssen wir uns schon Gedanken machen, wie wir das künftig hiermit integrieren. Aber das ist auch ein fester Bestandteil der Planung in unserer Frauenmannschaft.
Stefan Dietmann hat es gerade gesagt, dass NLZ der Frauen bzw. die Mädchenmannschaften U15 und darunter, die fallen komplett in euren Bereich. Seid ihr mit der Entwicklung zufrieden? Also das, was man jetzt bei der ersten Mannschaft sieht, kann das der Unterbau auch noch, kommt der noch mit sozusagen oder galoppieren die davon und alles andere steht weit hinterher?
Auf dem Rössle.
Muss ja, auf dem Rössle natürlich. Genau.
Nein, also wenn man wirklich schaut, wir haben ja wirklich nur eine junge Vergangenheit im Frauenfußball, aber das lief natürlich wirklich bilderbuchmäßig ab jetzt mit der Kooperation mit dem VfB Obertürkheim. Also das ist ja wirklich genauso, wie man es sich vorgestellt hat, ist es ja wirklich auch im Idealfall wirklich jetzt gekommen und da bauen wir auch im Nachwuchsbereich, ziehen wir da mit, da haben wir tolle Teams und ein bisschen kann man es immer ablesen an den Resultaten. Für die U17 zum Beispiel jetzt nicht tagtäglich verfolgen. Wir sind Tabellenführer vor dem KSC, vor Freiburg, irgendwie nach 10 Spieltagen okay, mit 30 Punkten und ein Torverhältnis von 40-2. Also die Resultate zeigen das ja auch. Da wird richtig gute Arbeit geleistet und deswegen sind wir da super happy, wie sich da alles entwickelt.
Andreas, ein großer Meilenstein bei den VfB-Frauen, also vor dem hoffentlich Aufstieg, wird am 21. oder 22. März nächsten Jahres stattfinden. Denn da spielen die VfB-Frauen zum ersten Mal in der MAP-Arena. Und ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Aber welche Bedeutung hat denn dieser Meilenstein für den VfB, für die Frauenabteilung und auch für den Frauenfußball über Stuttgart hinaus?
Ich glaube, genau so wie du das sagst, das ist ein Meilenstein, das hat eine Riesenbedeutung für die Region hier, den Frauenfußball und vor allem auch beim VfB Stuttgart, wenn man sieht, Stefan hat es gesagt, die Entwicklung ist ja noch gar nicht so lange her, ja, als wir hier mit Frauenfußball gestartet sind und wenn man sieht, wie das sich in jüngster Zeit entwickelt hat, wo wir jetzt stehen, wir sind in den letzten 2 Jahren auch 2-mal aufgestiegen, stehen jetzt auf Tabellenplatz 2 in der 2. Bundesliga, haben unter Umständen die Möglichkeit, weiß, so eine Saison ist lang, aber nochmal den Durchmarsch zu machen in die erste Liga, wäre natürlich grandios, wenn es gelingt. Und das zeigt einfach, was für einen Stellenwert auch der Frauenfußball beim VfB hat, was da für eine Wertschätzung draufgelegt wird, welches Team da welche Arbeit leistet, wie akribisch da gearbeitet wird. Und dann wird das natürlich ein absolutes Highlight werden. Das haben sich die alle verdient, das gesamte Team, die Mädels vor allen voran. Und dann wird das ein absolutes Highlight. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen was übrig hat für Frauenfußball und sich dafür interessiert, der sollte sich diesen Termin im Kalender rot anstreichen und ins Stadion kommen. Ich glaube, das wird einfach ein einmaliges Erlebnis oder Ereignis, weil so ein Kickoff-Spiel, das wird es nur einmal geben für die Frauen.
Und es gibt noch freie Plätze. Also ich möchte darauf hinweisen, dass ihr natürlich jetzt sofort, währenddem ihr diesen Podcast hört, in den VfB-Shop pilgern könnt und da euch euer Ticket lösen könnt, solange es eben noch freie Plätze gibt. Freie Plätze ist vielleicht ein gutes Stichwort für den Aufsichtsrat, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, denn wir haben den Aufsichtsrat wieder neu besetzt und das Thema muss ich natürlich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Ja, ich will kurz über die Veränderungen im Aufsichtsrat in den letzten Monaten sprechen. Mit Bernadette Martini, Sedat Husky und nicht zuletzt mit Stefan wurden ja 3 neue vom e.V. vorgeschlagene Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. Über die Investorenseite werden wir auch gleich noch sprechen, aber ich möchte erstmal speziell bei Bernadette und bei Serdar bleiben. Die Frage ist, warum die beiden und welche Kriterien waren ausschlaggebend für die Auswahl? Also wie kamt ihr zum Beispiel auf Bernadette und auf Serdar?
Also zunächst muss man mal sagen, dass wir entschieden haben nach der Wahl, dass wir sagen, wir müssen auch dem gerecht werden, dass es gibt 12 Sitze im Aufsichtsrat und wir hatten bisher nur 10 besetzt. Und die 2 wollten wir auf jeden Fall kurzfristig aufstocken. Und dann war es für uns auch klar, dass alle 3 Präsidiumsmitglieder im Aufsichtsrat vertreten sein sollen. Und so war die logische Konsequenz, dass Stefan den Aufsichtsrat nachrückt. Dann war eine Position noch frei. Und da war für uns auch ausschlaggebend, dass die Sportkompetenz abgebildet wird. Deswegen Serdar. Zu den Kriterien komme ich gleich. Und dann war ja noch die Besonderheit, dass Frau Beck-de-Harde zurückgetreten ist und nochmal ein Platz frei geworden ist. Und bei dem Platz war es uns wichtig zu sagen, wir wollen jemanden haben, der den VfB versteht, der den Verein kennt, der idealerweise schon beim VfB gewirkt hat und vor allem die Fansicht einnimmt und die Fanperspektive ausübt. Und da kannten wir Bernadette aus dem Vereinsbeirat. Wir wussten ihr Wirken, wie sie denkt und wie sie auch in die Fanszene vernetzt ist. Und dann war das für uns die logische Konsequenz, auf Frau Beck-de-Harde, Frau Martini in Aufsichtsrat zu berufen. Und bei Serdar war es dann so, dass neben den sportlichen, analytischen und systemischen Fähigkeiten natürlich auch ganz viel die persönlichen Fähigkeiten eine Rolle gespielt haben und auch idealerweise die VfB-Vergangenheit, die VfB-Verbindung. Und wenn wir es jetzt mal exemplarisch an Serdar festmachen, er hat sämtliche Jugendmannschaften bei uns durchlaufen, also die NLZ-Sicht hat er da. Dann ist er bei uns zum Profi herangewachsen, war Kapitän, ist deutscher Meister geworden, hat Verantwortung übernommen, hat danach dann auch noch Erfahrung gesammelt im Ausland, auch im Inland, und hat aufgrund seines jungen Alters noch sehr viele Connections in die Beraterszene, zu Funktionären, zu anderen Spielern. Und aufgrund seiner Persönlichkeit mit seiner ruhigen, sachlichen, analytischen Art war das für uns einfach letztlich dann auch ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, er bildet das Perfect Match für uns jetzt ab. Und so kam es dann zustande, dass wir die 12 Sitze dann komplettiert haben.
Das hört sich doch gut an. Und dann will ich, wie gesagt, nochmal ganz kurz über die Investorenseite sprechen. Da verließ uns ja mit Peter Schümann im vergangenen Sommer einer der Aufsichtsräte. Er wurde durch Klaus Rehkugler dann ersetzt. Lutz Meschke und Franz Reiner scheiden zum Jahresende aus. Den Platz von Franz Reiner wird Michael René Eisenmann übernehmen. Das wurde, glaube ich, auch schon genauso kommuniziert und ich plaudere keine Interna aus. Kam das Verlassen von Lutz Meschke und Franz Reiner und natürlich auch von Peter Schümann, den möchte ich nicht unerwähnt lassen, für dich überraschend?
Also tatsächlich kam es nicht so überraschend, weil wir haben ja im Prinzip Regelungen in der Beteiligungsvereinbarung mit unseren Investoren und wenn es eben so ist, und das gilt ja für alle drei und ist ja auch kommuniziert, dass Peter Schümann und Franz Reiner hat es auch schon bereits kommuniziert und auch Lutz Meschke eben aus den jeweiligen Unternehmen, also unseren Investoren, unseren Partnern, ausscheiden, dass dann eben auch nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt sind, sondern dann verändern sich einfach die Verhältnisse. Und das war jetzt oder ist bei allen dreien so, wenn man jetzt das auf den 31.12. betrachtet. Und deshalb kam es nicht so überraschend tatsächlich. Für uns, denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir die Kompetenzfelder, die ja auch die bisherigen Aufsichtsräte jetzt mit eingebracht haben ins Gremium, dass wir die uns erhalten können und so wie das bisher jetzt auch kommuniziert wurde, mit Klaus Rehkugler ist jetzt schon einige Monate mit dabei und Michael Eisenmann, haben wir wirklich auch jetzt in dem Bereich zum Beispiel weiterhin auf der einen Seite so die Wirtschaftskompetenz auf der einen Seite mit drin, auf der anderen Seite so den Bereich Vertrieb, Vertriebskompetenz, Marketing und am Ende ist ja auch entscheidend, dass diejenigen, die zu uns in Aufsichtsrat kommen, von unseren Investoren, dass die natürlich auch großes Interesse am VfB Stuttgart haben, dass ihr Herz auch für den VfB Stuttgart schlägt. Das nehme ich bei denen wahr, die uns jetzt verlassen, aber ich nehme es auch bei denen wahr, die jetzt zu uns kommen. Und deshalb, wie gesagt, ist es für uns jetzt vor allem auch wichtig, dass wir uns dann ab Januar, wenn wir jetzt eben nochmal diesen Wechsel haben, Franz Reiner, Lutz Meschke scheiden zum 31.12. aus, dann der Wechsel, dass wir uns dann auch wieder gut zusammenfinden. Wir werden uns auch im nächsten Jahr in eine gemeinsame Strategieklausur auch begeben und ich habe da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat wirklich sehr kollegial ist und wir alle miteinander wirklich den Erfolg des VfB Stuttgart im Blick haben, unabhängig von welcher Seite man in den Aufsichtsrat hinein gewählt oder bestellt wurde.
Jetzt nochmal konkret, um auf die zu sprechen zu kommen, die jetzt ausscheiden. Welche Bedeutung und Auswirkungen hat denn der Abgang jedes Einzelnen? Also müssen wir uns da jetzt Sorgen machen, dass Kompetenz abfließt und die vielleicht nicht so einfach wiederherzustellen ist oder so? Also.
Nein, also Kompetenz fließt ab, aber es kommt neue Kompetenz hinzu und insofern gleicht sich das aus. Ich meine, wenn ich jetzt auf Franz Reiner zu sprechen komme, er sagt ja manchmal von sich selbst, ich bin der Methusalem im Aufsichtsrat, also ich zitiere ihn da jetzt selbst, ich würde mir das nicht anmaßen, es zu sagen, aber er ist ja schon seit 2017 mit dabei und natürlich bringt ja jedes Aufsichtsratsmitglied individuell auch Kompetenz und Perspektiven mit. Wir haben gerade über die EV-Vertreter gesprochen. Der Andi hat es erwähnt, jetzt zum Beispiel im Hinblick auch auf unsere EV-Vertreter bei der Auswahl letztlich oder der Entscheidung Bernadette und eben auch Serda. Und genauso ist es im Prinzip auf der anderen Seite. Also ich meine, das macht ja den Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG auch aus, dass wir eben unterschiedliche Kompetenzfelder haben. Und die brauchen wir auch. Und deshalb, wie gesagt, bin ich sehr dankbar den Aufsichtsratsmitgliedern. Und ich gehe jetzt sogar auch nochmal zurück bis zum Peter Schimon, der jetzt auch dieses Jahr raus ist. Peter Schimon, Lutz Meschke, Franz Reiner, für ihr Mitwirken im Aufsichtsrat, für ihr großes Engagement. Und man muss auch sagen, ich meine, Lutz Meschke verlässt uns jetzt auch zum Jahresende. Ohne ihn wäre die Partnerschaft mit Porsche und damit auch das Weltmarkenbündnis so nicht zustande gekommen. Also auch er hat in der Vergangenheit wirklich große Verdienste um den VfB Stuttgart in diesem Zusammenkommen, in diesem Zusammenwirken gehabt und erreicht. Und wir sehen natürlich im Prinzip deshalb auch jetzt, bei einem jeden Wechsel gibt es grundsätzlich immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Und das eine ist jetzt tatsächlich der Blick nach hinten. Da bin ich dankbar für die gute Zusammenarbeit. Und der Blick nach vorne ist jetzt mit den neuen Kollegen, auf die Zusammenarbeit freuen wir uns gleichermaßen. Und ich bin mir sicher, die werden genauso engagiert an die Sache rangehen.
Jetzt habe ich von unseren Ultras gelernt, dass der Blick immer nach vorne gehen muss. Auch deshalb verschone ich euch und uns mit einer forensischen Aufarbeitung der Themen, die wir hier in Cannstatt bezüglich des Aufsichtsrats ja schon hatten. Alles davon fand vor eurer Zeit statt, deswegen macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, da jetzt irgendwie populistisch nochmal herumzukramen. Die Kurve forderte gewisse Veränderungen, dem wurde nachgekommen von eurer Seite, das fand ich richtig gut. Also da bewegt sich auf jeden Fall was. Eine andere Forderung bezog sich seitens der Kurve darauf, dass man überdenken müsse, ob es eine doppelt vergebene oder einen doppelt vergebenen Posten in Sachen stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender geben müsse. Deshalb die Frage, wird das auch in Zukunft so gehandhabt, dass wir zwei stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende haben beim VfB?
Also über die Frage der Stellvertretung entscheidet ja der Aufsichtsrat als Gremium selbst. Und wir werden das aber allerdings jetzt erst im Januar tatsächlich dann auch mit den Damen und Herren des Aufsichtsrats, mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Weil das sollte dann auch der Aufsichtsrat entscheiden, der sozusagen jetzt sich auch künftig wieder zusammensetzt. Ich selber, seit ich jetzt Aufsichtsratsvorsitzender bin, das ist jetzt seit September 2024, ich habe jetzt an keiner Sitzung gefehlt. Doch, Peter Schimmern war mein Stellvertreter, glaube ich, der hat einmal einspringen müssen, weil ich 10 Minuten zu spät kam. aber ansonsten, ich stand im Verkehr, aber ansonsten, würde ich jetzt mal sagen, für 12-köpfiges Gremium reicht grundsätzlich auch eine Stellvertretung aus. Aber wie gesagt, wir werden das innerhalb des Aufsichtsrats besprechen. Das ist meine persönliche Meinung. Wir werden das im Januar besprechen mit dem Aufsichtsrat und dann auch die entsprechende Entscheidung treffen. Wie gesagt, zwei Stellvertreter, das würde bedeuten, der Vorsitzende und der erste Stellvertreter muss ausfallen und dann kommt der zweite. Ich persönlich halte das nicht für notwendig in einem 12-köpfigen Gremium, denn wenn wirklich mal Notsituation entsteht, dass die ersten beiden, aus welchen Gründen auch immer, ausfallen, dann kann ein Aufsichtsrat immer noch festlegen, wer dann eben interimsweise oder kommissarisch dann in dieser Interimszeit sozusagen durch Krankheit beispielsweise oder vollständige Abwesenheit in der Zeit dann sozusagen das weiterführt.
Jetzt haben wir viel beim VfB gesprochen, haben gemerkt, der Erfolg ist da, es läuft auch alles harmonisch, es funktioniert alles. Jetzt haben wir am Ende noch ein Thema, da läuft es nicht ganz so harmonisch, denn wir müssen natürlich auch noch über die Innenministerkonferenz und das Thema Stadionsicherheit reden. Die Konferenz war ja erst gestern und die Fanszenen, die organisierten Fanszenen Deutschlands und auch ganz viele, ich nenne sie mal normale Stadiongänger, denen gehen ja die Verschärfungen viel zu weit, weil sie sich im Stadion nicht unsicher fühlen. Wie ist denn eure Position zu dem, was auf der Innenministerkonferenz diskutiert wurde und zum Teil auch beschlossen wurde?
Ja, ich denke, wir als VfB Stuttgart, wir haben uns ja da klar positioniert und das haben wir auch formuliert. Und ich fand es auch ein starkes Zeichen, dass wir aus Baden-Württemberg heraus tatsächlich eben gemeinsam mit Heidenheim, gemeinsam mit Freiburg, gemeinsam mit Hoffenheim und dem KSC, da eine klare Position bezogen haben. Der VfB Stuttgart war in der Sache auch tatsächlich in dieser Initiative, also wir federführend. Und ich meine, die Argumente liegen ja auf dem Tisch. Also natürlich brauchen wir Stadionsicherheit, aber wir brauchen auch Fankultur. Und wir haben uns deshalb auch in dem Schreiben an den baden-württembergischen Innenminister auch klar positioniert. Dazu stehen wir auch. Ich fand auch, von der Symbolik haben wir ja, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Zeichen auch nochmal zum Ausdruck bringen können in Hamburg. Da gab es ja die beiden Fanmärsche der organisierten Fanszene vom HSV und unserer Ultras organisierten Fanszene, die ja sozusagen dann am Stadion aufeinander getroffen sind. Und wir drei waren dann im Prinzip so im Mittelpunkt gemeinsam auch mit Henrik, mit dem Präsident vom HSV, einfach um zu dokumentieren, dass wir hier tatsächlich auch an der Seite unserer Fans stehen. Und wir brauchen keine personalisierten Tickets und wir brauchen keine Gesichtserkennungen, sondern wir brauchen keine Stadionverbote, die irgendwo dezentral entschieden werden. Also wir fühlen uns sehr wohl imstande, dass wir selber entscheiden können, wann wir die aussprechen, wann nicht. Aber jetzt muss man an der Stelle auch sagen, Baden-Württemberg, und das haben auch die Gespräche mit dem Innenminister gezeigt, Baden-Württemberg, glaube ich, und das hat auch mit der Stadionallianz zu tun, die wir ja schon haben, Baden-Württemberg sieht schon auch die Argumente von uns, versteht die auch und nimmt die auch auf. Also wir sehen das Land Baden-Württemberg hier an unserer Seite tatsächlich. Und ich meine, das, was man jetzt gelesen hat aus der IMK, war ja jetzt auch eher erstmal etwas beruhigender oder zumindest zurückhaltender, beschwichtigender. Und deshalb hoffe ich, dass wir da noch weiter Überzeugungsarbeit leisten können. Und wie gesagt, wir sehen da jetzt auch das Innenministerium Baden-Württemberg nicht als Gegner unserer Forderungen, sondern eher als jemand, die das eben in die IMK hineintragen müssen.
Ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass es ein politisches Kalkül war, was dahinter steckte. Also Maximalforderungen und am Ende dann mit so ein paar Sachen rauszukommen und trotzdem zufrieden zu sein. Aber das soll jetzt hier nicht so Sache.
Genau, anderes Thema, das werden wir nochmal dann auch ausdiskutieren.
Privat natürlich.
Genau. Stefan, du bist der weitgereiste VfB-Fan, hast schon das ein oder andere Stadion gesehen, viele Kurven erlebt und nicht nur der VfB, sondern viele, viele Mannschaften stehen ja für eine lebendige und ausgeprägte Fankultur. Jetzt sagt die organisierte Fanszene, die Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen könnte zum Verlust dieser Fankultur beitragen oder die sogar als Konsequenz haben. Ist das zu panisch gedacht oder kannst du das nachvollziehen?
Nein, ich glaube, man sieht es ja auch im Ausland, wenn man über einen Tellerrand schaut, wenn man Sachen umsetzt, wie die Sachen verändern kann. Es ist nicht nur hypothetisch, sondern man kann wirklich in andere Länder schauen. In Spanien, wie wirklich jetzt eine Fankultur durch Maßnahmen einfach über die letzten Jahre wirklich fast schon kaputt gemacht wurde. Und wenn man die ganzen Stadien sieht mit den leeren Auswärtsblöcken, ist schon fast traurig. Und deswegen haben wir hier in Deutschland wirklich was Besonderes und müssen da wirklich auch uns dafür einsetzen, dass wir das so beibehalten können. Und wir haben in Deventer haben wir es ja auch gesehen, mit den Repressionen da, völlig unverhältnismäßig.
Ihr wart auch vor Ort, oder? Also,
genau, ich war dabei. Und wir waren auch wirklich mittendrin. Ich glaube, Alex Wehrle und ich, wir waren fast 5 Stunden auch am Fan-Meeting-Point und standen wirklich am Eingang, haben alles mit unseren eigenen Augen gesehen, waren wirklich auch stundenlang am Telefon mit der UEFA, mit der Polizeikommission vor Ort, mit den Verantwortlichen von Go Ahead Eagles, wirklich versucht, dass wir die Situation schnellstmöglich vor Ort eben noch irgendwie moderieren können. Das hat leider nicht funktioniert. Schon sehr enttäuschend, wie man so ein friedliches Fanfest wirklich durch eine völlig unnötige Eskalation wirklich kaputt machen kann. Alex und ich waren wirklich bis zum Ende da. Erst als der letzte Bus dann auch von unseren Fans zum Stadion sind dann Alex und ich hinterhergefahren und waren auch irgendwie kurz vorm Spiel erst im Stadion und haben uns dann auch entschieden, dass wir aus Solidarität eben mit einem Großteil von unserer Fans, die nicht am Spiel teilnehmen konnten, dass wir dem Spiel dann auch fernbleiben und haben es der UEFA kommuniziert und Go Ahead Eagles. Haben uns das Spiel dann komplett eben im Präsidium und im Vorstand haben uns im Innenbereich vom Stadion angeschaut.
Ihr wart praktisch nicht auf der Tribüne.
Wir sind nicht auf der Tribüne und das hat man schon gemerkt von Go Ahead Eagles. Die haben den ganzen Tag erzählt, wie toll die Stimmung sein wird im Stadion und dass wir die besten Plätze haben und wie die Gastfreundschaft, wie sie das mit Leben füllen möchten. Also das hat ihnen schon dann auch wehgetan, dass wir dann gesagt haben, aus Solidarität nehmen wir am Spiel auch nicht teil. Aber ja, also das ist einfach ein Beispiel, wenn man einfach so
Maßnahmen, wenn sie aus dem Ruder laufen, wie man einfach friedliche Fanfeste kaputt machen kann. Und da setzen wir uns schon ein für die Fankultur, die wir haben in Deutschland, besonders beim VfB, das gilt es zu bewahren.
Jetzt haben wir über die Europa-Auswärtsfahrten gesprochen, Andreas. Jetzt Deventer war unerfreulich, nicht weil sich die VfB-Fans daneben benommen haben, denn die waren aus meiner Sicht immer wirklich sehr, sehr gute Gäste. Also gerade der Aufschlag in der Champions League mit dem Fanmarsch in Madrid wird unvergessen bleiben, in Basel ähnliches. Bekommt ihr von anderen Vereinsfunktionären dann aus Madrid, aus Basel oder aus Turin Rückmeldung bezüglich der Stuttgarter Fanszene?
Ja, wir bekommen das schon zurückgespiegelt, dass wir... So werden sie es jetzt nicht sagen, ich formuliere es jetzt in meinen Worten, mit die geilsten Fans haben überhaupt. Aber es ist so, tatsächlich, dass es bekannt ist, der VfB, egal ob in Deventer mit knapp 500 Zuschauern oder in Dortmund mit 8000, der VfB, egal wo er hinkommt, der macht jeden Block voll. Und wenn Dortmund uns 40.000 zur Verfügung stellen würde, dann wären da 40.000 VfBler. Und es sind auch mehr VfBler da, wie ins Stadion gehen. Also das ist bekannt, weit über die Grenzen hinaus. Es wird uns auch zurückgespielt oder dass zum Beispiel auch ein vermeintliches Auswärtsspiel in Hoffenheim zu einem Heimspiel verwandelt wird durch unsere Fans. Auch das ist bekannt und gefällt natürlich nicht jedem, aber wir sind natürlich unheimlich stolz, dass wir genau diesen Support haben und diese Fans auch jedes Spiel, jede Woche, auch unter der Woche im Rücken spüren.
Ja, das war's auch schon. Wir haben unser Zeitkontingent ausgereizt, überreizt, möchte ich fast schon sagen. Vielen Dank, lieber Dietmar. Vielen Dank, lieber Andreas. Vielen Dank, lieber Stefan. Danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für uns, um mit uns über euer VfB-Jahr so ein Stück weit zu sprechen. Ich glaube, das wissen wir beide wirklich sehr zu schätzen. Gibt's von eurer Seite vielleicht noch eine Botschaft, die ihr an die Mitglieder senden wollt, an die Fans des VfB Stuttgart? Das ist ja der Jahresabschluss, es ist fast schon eine Weihnachtsfolge. Also mein Weihnachtsbaum, der fehlt zwar hier in der Ecke, aber ihr stellt euch den einfach vor oder ich mache ihn später digital über KI rein oder so.
Ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Danke an alle Fans für den unglaublichen Support, den wir, wie ich es gerade gesagt habe, Woche für Woche spüren. Und ich wünsche jetzt alle eine tolle Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage, kommt gut ins neue Jahr, kommt gesund ins neue Jahr und dann wünsche ich allen natürlich ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr und viele, viele tolle Momente mit unserem VfB Stuttgart.
Ja, dem schließe ich mich gerne an. Genau die gleichen Wünsche, wie auch Andi formuliert hat. Vielleicht noch eines. Vor dem Hoffenheim-Spiel haben wir einen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Da möchte ich noch darauf hinweisen. Unsere Abteilungen, aber auch die organisierte Fanszene. Wir bereiten da nicht nur Glühwein vor, sondern noch weitere Köstlichkeiten. Und würde gern alle einladen, vor dem Spiel dann auch vorbeizukommen, rechtzeitig vorbeizukommen. Wir fangen schon vormittags dann an, um 10 Uhr. Und einfach mal drüber zu schauen. Und und die Bitte natürlich, lasst uns diese Reise einfach weitergehen, diese Verbundenheit, tollen Momente erleben. Ich wünsche auch allen frohe Weihnachten, guten Rutsch und vor allem viel Gesundheit fürs neue Jahr.
Von meiner Seite auch frohe Weihnachten an alle. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank für die Fragen. Können wir auch gerne jedes Jahr machen. Wir können gerne jedes Jahr einen Pokalsieg feiern und gerne jedes Jahr von Jahresrückblick dann zu euch kommen.
Vielleicht bedingt das eine das andere. Wir werden es erleben. Für alle, die auf den Weihnachtsmarkt gehen, ich kann das natürlich nur empfehlen. Ich freue mich da drauf. Denkt bitte dran, bei uns im Stadion gibt es eine Promillegrenze. Also wenn das schon vormittags losgeht, vielleicht zwischendurch auch mal Wasser trinken. Dann möchte ich auch noch Danke sagen an den VfB Stuttgart, insbesondere natürlich an Holger Beune für die Möglichkeit, die uns gegeben wurde, hier mit allen dreien aus dem Präsidium zu sprechen. Das gab es so meines Wissens noch nicht. Danke auch an alle Mitarbeitenden hier vor Ort, die uns die Räumlichkeiten überlassen haben und natürlich früh am Morgen mir da unten die Tür öffneten. Ja, also ich stand da ja wirklich zu unchristlichen Zeiten vor der Tür, aber der VfB ist da und macht da auf. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt Fußball gucken, Sebastian. Ja. Und über das, was wir da erleben, werden wir dann nächste Woche in einer weiteren Folge STR sprechen. Wir hoffen natürlich, ihr seid dabei. Das war's von mir. Danke nochmal. Ciao.
Ciao, ciao.